dahin, wo es klein und krank und grindig ist, kriechen sie, gleich Läusen. Und nur mein Ekel hindert mich, sie zu knacken. Wohlan! Dies ist meine Predigt für ihre Ohren. Ich bin Zarathustra, der Gottlose, der da spricht. Wer ist gottloser denn ich, dass ich mich seiner Unterweisung freue? Ich bin Zarathustra, der Gottlose. Wo finde ich meinesgleichen? Ich gehe durch dies Volk und lasse manches Wort fallen. Aber sie wissen weder zu nehmen noch zu behalten. Und alle die sind meinesgleichen, die sich selber ihren Willen geben und alle Ergebung von sich abtun. Ich bin Zarathustra, der Gottlose. Ich koche mir noch jeden Zufall in meinem Topfe. Und wahrlich, mancher Zufall kam herrisch zu mir. Aber herrischer noch sprach zu ihm mein Wille. Da lag er schon bittend auf den Knien bittend, dass er Herberge finde und Herz bei mir, und schmeichlerisch zuredend. Sieh doch, o Zarathustra, wie nur Freund zum Freunde kommt. Doch was rede ich, wo niemand meine Ohren hat? Und so will ich es hinaus in alle Winde rufen, ihr werdet immer kleiner, ihr kleinen Leute. Ihr bröckelt ab, ihr Behaglichen. Ihr geht mir noch zugrunde an euren vielen kleinen Tugenden, an eurem vielen kleinen Unterlassen, an eurer vielen kleinen Ergebung. Zu viel schonend, zu viel nachgebend. So ist euer Erdreich. Aber dass ein Baum groß werde, dazu will er um harte Felsen harte Wurzeln schlagen. Auch was ihr unterlasst, webt am Gewebe aller Menschen Zukunft. Auch euer Nichts ist ein Spinnennetz und eine Spinne, die von der Zukunft Blute lebt. Und wenn ihr nehmt, so ist es wie Stehlen, ihr kleinen Tugendhaften. Aber noch unter Schelmen spricht die Ehre. Man soll nur stehlen, wo man nicht rauben kann. Es gibt sich, das ist auch eine Lehre der Ergebung. Aber ich sage euch, ihr Behaglichen, es nimmt sich und wird immer mehr noch von euch nehmen. Ach, dass ihr alles halbe Wollen von euch abtätet und entschlossen würdet zur Trägheit wie zur Tat. Ach, dass ihr mein Wort verstündet. Tut immerhin, was ihr wollt. Aber seid erst solche, die wollen können. Liebt immerhin euren Nächsten gleich euch. Aber seid mir erst solche, die sich selber lieben. Mit der großen Liebe lieben, mit der großen Verachtung lieben. Also spricht Zarathustra, der Gottlose. Und erst, wenn er da gar gekocht ist, heiße ich ihn willkommen, als meine Speise. Doch was rede ich, wo niemand meine Ohren hat? Es ist hier noch eine Stunde zu früh für mich. Aber ihre Stunde kommt. Und es kommt auch die meine. Stündlich werden sie kleiner, ärmer, unfruchtbarer, armes Kraut. Armes Erdreich. Und bald sollen sie mir da stehen wie dürres Gras und Steppe, und wahrlich, ihrer selber müde, und mehr, als nach Wasser, nach Feuer lechzend. O gesegnete Stunde des Blitzes! O Geheimnis vor Mittag! Laufende Feuer will ich einst noch aus ihnen machen und Verkünder mit Flammenzungen. Verkünden sollen sie einst noch mit Flammenzungen. Er kommt, er ist nahe, der große Mittag. Also sprach Zarathustra. Mein eigener Vorläufer bin ich unter diesem Volke, mein eigener Ahnenruf durch dunkle Gassen. Auf dem Ölberge der Winter, ein schlimmer Gast, sitzt bei mir zu Hause. Blau sind meine Hände von seiner Freundschaft Händedruck. Ich ehre ihn, diesen schlimmen Gast, aber lasse gerne ihn allein sitzen. Gerne laufe ich ihm davon, und, läuft man gut, so entläuft man ihm. Mit warmen Füßen und warmen Gedanken laufe ich dorthin, wo der Wind stille steht, zum Sonnenwinkel meines Ölbergs. Da lache ich meines gestrengen Gastes und bin ihm noch gut, dass er zu Hause mir die Fliegen wegfängt und vielen kleinen Lärm stille macht. Er leidet es nämlich nicht, wenn eine Mücke singen will, oder gar zwei. Noch die Gasse macht er einsam, dass der Mondschein drin nachts sich fürchtet. Ein harter Gast ist er, aber ich ehre ihn, und nicht bete ich, gleich den Zärtlingen, zum dickbäuchigten Feuergötzen. Lieber noch ein wenig Zähne klappern, als Götzen anbeten. So will's meine Artikel. Und sonderlich bin ich allen brünstigen, dampfenden, dumpfigen Feuergötzengram. Wen ich liebe, den liebe ich winters besser als sommers. Besser spotte ich jetzt meiner Feinde und herzhafter, seit der Winter mir im Hause sitzt. Herzhaft wahrlich, selbst dann noch, wenn ich zu Bett krieche. Da lacht und mutwillt noch mein verkrochenes Glück, es lacht noch mein Lügentraum. Ich ein, Kriecher? Niemals kroch ich im Leben vor Mächtigen. Und lock ich je, so lock ich aus Liebe. Deshalb bin ich froh auch im Winterbette. Ein geringes Bett wärmt mich mehr als ein reiches, denn ich bin eifersüchtig auf meine Armut. Und im Winter ist sie mir am treuesten. Mit einer Bosheit beginne ich jeden Tag. Ich spotte des Winters mit einem kalten Bade. Darob brummt mein gestrenger Hausfreund. Sonderlich boshaft bin ich nämlich des Morgens, zur frühen Stunde, da der Eimer am Brunnen klirrt und die Rosse warm durch graue Gassen wiehern. Ungeduldig warte ich da, dass mir endlich der lichte Himmel aufgehe, der schneebärtige Winterhimmel, der Greis- und Weißkopf der Winterhimmel, der Schweigsame, der oft noch seine Sonne verschweigt. Lernte ich wohl von ihm das lange Lichte. Schweigen? Aller guten Dinge Ursprung ist tausendfältig. Alle guten mutwilligen Dinge springen vor Lust ins Dasein. Wie sollten sie das immer nur einmal tun? Ein gutes mutwilliges Ding ist auch das lange Schweigen und gleich dem Winterhimmel blicken aus lichtem rundäugichtem Antlitze. Gleich ihm seine Sonne verschweigen und seinen unbeugsamen Sonnenwillen. Wahrlich, diese Kunst und diesen Wintermutwillen lernte ich gut. Meine liebste Bosheit und Kunst ist es, dass mein Schweigen lernte, sich nicht durch Schweigen zu verraten. Auch kitzle ich ihn gerne mit einem Wachskerzlein, dass er mir endlich den Himmel herauslasse aus aschgrauer Dämmerung. Oder lernte er es von mir? Oder hat ein jeder von uns es selbst erfunden? Mit Worten und Würfeln klappernd überliste ich mir die feierlichen Warter. Allen diesen gestrengen Aufpassern soll mein Wille und Zweck entschlüpfen. Dass mir niemand in meinen Grund und letzten Willen hinabsehe. Dazu erfand ich mir das lange lichte Schweigen. Aber zu ihm gerade kamen die klügeren Misstrauer und Nussknacker. Ihm gerade fischte man seinen verborgensten Fisch heraus. Sondern die Hellen, die Wackern, die Durchsichtigen. Das sind mir die klügsten Schweiger, denen so tief ihr Grund ist, dass auch das hellste Wasser ihn nicht verrät. Du schneebärtiger, schweigender Winterhimmel, du rundäugichter Weißkopf über mir. O, du himmlisches Gleichnis meiner Seele und ihres Mutwillens. Und muss ich mich nicht verbergen, gleich einem, der Gold verschluckt hat, dass man mir nicht die Seele aufschlitze? So manchen Klugen fand ich, der verschleierte sein Antlitz und trübte sein Wasser, dass niemand ihm hindurch und hinunter sehe. Diese räucherigen, stubenwarmen, verbrauchten, vergrünten, vergrämelten Seelen. Wie könnte ihr Neid mein Glück ertragen? So zeige ich ihnen nur das Eis und den Winter auf meinen Gipfeln, und nicht, dass mein Berg noch alle Sonnengürtel um sich schlingt. Sie hören nur meine Winterstürme pfeifen. Und nicht, dass ich auch über warme Meere fahre, gleich sehnsüchtigen, schweren, heißen Südwinden. Sie erbarmen sich noch meiner Unfälle und Zufälle. Aber mein Wort heißt, lass den Zufall zu mir kommen. Unschuldig ist er, wie ein Kindlein. Wie könnten sie mein Glück ertragen, wenn ich nicht Unfälle und Winternöte und Eisbärenmützen und Schneehimmelhüllen um mein Glück legte, wenn ich mich nicht selbst ihres Mitleids erbarmte, des Mitleids dieser Neidbolde und Leidholde. Wenn ich nicht selber vor ihnen seufzte und Frost klapperte und mich geduldsam in ihr Mitleid wickeln ließe. Dies ist der weise Mutwille und Wohlwille meiner Seele, dass sie ihren Winter und ihre Froststürme nicht verbirgt, sie verbirgt auch ihre Frostbeulen nicht. Muss ich nicht Stelzen tragen, dass sie meine langen Beine übersehen, alle diese Neidbolde und Leidholde, die um mich sind? Des einen Einsamkeit ist die Flucht des Kranken, des andern Einsamkeit die Flucht vor den Kranken. Mögen sie mich klappern und seufzen hören vor Winterkälte. Alle diese Armen schälen Schelme um mich. Mit solchem Geseufz und Geklapper flüchte ich noch vor ihren geheizten Stuben. Mögen sie mich bemitleiden und bemitseufzen ob meiner Frostbeulen. Am Eis der Erkenntnis erfriert er uns noch, so klagen sie. Inzwischen laufe ich mit warmen Füßen kreuz und quer auf meinem Ölberge. Im Sonnenwinkel meines Ölberges singe und spotte ich alles Mitleids. Also sang Zarathustra. Vom Vorübergehen also, durch viel Volk und vielerlei Städte langsam hindurchschreitend, ging Zarathustra auf Umwegen zurück zu seinem Gebirge und seiner Höhle. Und siehe, dabei kam er unversehens auch an das Stadttor der großen Stadt. Hier aber sprang ein schäumender Narr mit ausgebreiteten Händen auf ihn zu und trat ihm in den Weg. Dies aber war derselbige Narr, welchen das Volk, den Affen Zarathustras, hieß, denn er hatte ihm etwas vom Satz und Fall der Rede abgemerkt und borgte wohl auch gerne vom Schatze seiner Weisheit. Der Narr aber redete also zu Zarathustra: O Zarathustra, hier ist die große Stadt. Hier hast du nichts zu suchen und alles zu verlieren. Warum wolltest du durch diesen Schlamm warten? Habe doch Mitleiden mit deinem Fuße. Speie lieber auf das Stadttor und kehre um. Hier ist die Hölle für Einsiedlergedanken. Hier werden große Gedanken lebendig gesotten und klein gekocht. Hier verwesen alle großen Gefühle. Hier dürfen nur klapperdürre Gefühlchen klappern. Riechst du nicht schon die Schlachthäuser und Garküchen des Geistes? Dampft nicht diese Stadt vom Dunst geschlachteten Geistes? Siehst du nicht die Seele hängen wie schlaffe, schmutzige Lumpen? Und sie machen noch Zeitungen aus diesen Lumpen. Hörst du nicht, wie der Geist hier zum Wortspiel wurde? Widriges Wortspülicht bricht er heraus, und sie machen noch Zeitungen aus diesem Wortspülicht. Sie hetzen einander und wissen nicht, wohin? Sie erhitzen einander und wissen nicht, warum? Sie klimpern mit ihrem Bleche, sie klingeln mit ihrem Golde. Alle Lüste und Laster sind hier zu Hause, aber es gibt hier auch Tugendhafte, es gibt viel anstellige angestellte Tugend. Viel anstellige Tugend mit Schreibfingern und hartem Sitz und warte Fleische, gesegnet mit kleinen Bruststernen und ausgestopften steißlosen Töchtern. Sie sind kalt und suchen sich Wärme bei gebrannten Wassern. Sie sind erhitzt und suchen Kühle bei gefrorenen Geistern. Sie sind alle siech und süchtig an öffentlichen Meinungen. Es gibt hier auch viel Frömmigkeit und viel gläubige Speichelleckerei, Schmeichelbäckerei vor dem Gott der Herrscharen. Von oben her träufelt ja der Stern und der gnädige Speichel. Nach oben hin sehnt sich jeder sternenlose Busen. Ich diene, du dienst, wir dienen. So betet alle anstellige Tugend hinauf zum Fürsten, dass der verdiente Stern sich endlich an den schmalen Busen hefte. Aber der Mond dreht sich noch um alles Irdische. So dreht sich auch der Fürst noch um das Allerirdischste. Das aber ist das Gold der Krämer. Der Gott der Herrscharen ist kein Gott der Goldbaren. Der Fürst denkt, aber der Krämer lenkt. Bei allem, was licht und stark und gut in dir ist, o Zarathustra, speie auf diese Stadt der Krämer und kehre um. Hier fließt alles Blut faulicht und lauicht und schaumicht durch alle Adern. Speie auf die große Stadt, welche der große Abraum ist, wo aller Abschaum zusammenschäumt. Speie auf die Stadt der eingedrückten Seelen und schmalen Brüste, der spitzen Augen, der klebrigen Finger, auf die Stadt der Aufdringlinge, der Unverschämten, der Schreib- und Schreihälse, der überheizten Ehrgeizigen. Wo alles Anbrüchige, Anrüchige, Lüsterne, Düstere, Übermürbe, Geschwürige, Verschwörerische zusammenschwert. Speie auf die große Stadt und kehre um. Hier aber unterbrach Zarathustra den schäumenden Narren und hielt ihm den Mund zu. Der Mond hat seinen Hof, und der Hof hat seine Mondkälber. Zu allem aber, was vom Hofe kommt, betet das Bettelvolk und alle anstellige Betteltugend. Höre endlich auf, rief Zarathustra, mich ekelt lange schon deiner Rede und deiner Art. Warum wohntest du so lange am Sumpfe, dass du selber zum Frosch und zur Kröte werden musstest? Fließt dir nicht selber nun ein faulichtes, schaumichtes Sumpfblut durch die Adern, dass du also quaken und lästern lerntest? Warum gingst du nicht in den Wald? Oder pflügtest die Erde? Aus der Liebe allein soll mir mein verachtender und mein warnender Vogel auffliegen. aber nicht aus dem Sumpfe. Man heißt dich meinen Affen, du schäumender Narr. Aber ich heiße dich mein Grunzeschwein. Durch Grunzen verdirbst du mir noch mein Lob der Narrheit. Dass niemand dir genug geschmeichelt hat. Darum setztest du dich hin zu diesem Unrate, dass du Grund hättest viel zu grunzen. Dass du Grund hättest zu vieler Rache. Rache nämlich, du eitler Narr. Ist all dein Schäumen. Ich erred dich wohl. Aber dein Narrenwort tut mir Schaden. Selbst wo du recht hast. Und wenn Zarathustras Wort sogar 100-mal recht hätte, du würdest mit meinem Wort immer Unrecht tun. Also sprach Zarathustra. Und er blickte die große Stadt an, seufzte und schwieg lange. Ist das Meer nicht voll von grünen Eilanden? Ich verachte dein Verachten. Und wenn du mich warntest, warum warntest du dich nicht selber? Was war es denn, was dich zuerst grunzen machte? Endlich redete er also, mich ekelt auch dieser großen Stadt und nicht nur dieses Narren. Hier und dort ist nichts zu bessern, nichts zu bösern. Wehe dieser großen Stadt. Und ich wollte, ich sehe schon die Feuersäule, in der sie verbrannt wird. Denn solche Feuersäulen müssen dem großen Mittage vorangehen. Doch dies hat seine Zeit und sein eigenes Schicksal. Von den Abtrünnigen eins ach, liegt alles schon welk und grau, was noch jüngst auf dieser Wiese grün und bunt stand. Und wie vielen Honig der Hoffnung trug ich von hier in meine Bienenkörbe. Diese jungen Herzen sind alle schon alt geworden, und nicht alt einmal. Nur müde, gemein, bequem. Sie heißen es, wir sind wieder fromm geworden. Noch jüngst sah ich sie in der Frühe auf tapferen Füßen hinauslaufen. Aber ihre Füße der Erkenntnis wurden müde, und nun verleumden sie auch noch ihre Morgentapferkeit. Wahrlich, mancher von ihnen hob einst die Beine wie ein Tänzer, ihm winkte das Lachen in meiner Weisheit, da besann er sich. Diese Lehre aber gebe ich dir, du Narr, zum Abschiede. Wo man nicht mehr lieben kann, da soll man vorübergehen. Also sprach Zarathustra und ging an dem Narren und der großen Stadt vorüber. Eben sah ich ihn krumm, zum Kreuze kriechen. Um Licht und Freiheit flatterten sie einst gleich Mücken und jungen Dichtern. Ein wenig älter, ein wenig kälter, und schon sind sie dunkler und munkler und Ofenhocker. Verzagte ihnen wohl das Herz darob, dass mich die Einsamkeit verschlang gleich einem Wallfische? Lauschte ihr Ohr wohl sehnsüchtig lange umsonst nach mir und meinen Trompeten und Heroldsrufen? Der Rest, das sind immer die allermeisten, der Alltag, der Überfluss, die viel zu vielen. Diese alle sind feige. Wer meiner Art ist, dem werden auch die Erlebnisse meiner Art über den Weg laufen. Also, dass seine ersten Gesellen Leichname und Possenreißer sein müssen. Ach, immer sind ihrer nur wenige, deren Herz einen langen Mut und Übermut hat, und solchen bleibt auch der Geist geduldsam. Der Rest aber ist feige. An diese Gläubigen soll der nicht sein Herz binden, wer meine Art unter Menschen ist. An diese Lenze und bunten Wiesen soll der nicht glauben, wer die flüchtig feige Menschenart kennt. Könnten sie anders, so würden sie auch anders wollen. Dass Blätter welk werden. Was ist da zu klagen? Lass sie fahren und fallen, o Zarathustra, und klage nicht. Lieber noch blase mit raschelnden Winden unter sie, blase unter diese Blätter, o Zarathustra, dass alles welke schneller noch von dir davonlaufe. 2. Wir sind wieder fromm geworden. So bekennen diese Abtrünnigen. Und manche von ihnen sind noch zu feige, also zu bekennen. Denen sehe ich ins Auge. Denen sage ich es ins Gesicht und in die Röte ihrer Wangen. Ihr seid solche, welche wieder beten. Es ist aber eine Schmach, zu beten. Nicht für alle, aber für dich und mich. Und wer auch im Kopfe sein Gewissen hat. Für dich ist es eine Schmach, zu beten. Du weißt es wohl, dein feiger Teufel in dir, der gerne Hände falten und Hände in den Schoß legen und es bequemer haben möchte. Dieser feige Teufel redet dir zu. Es gibt einen Gott. Damit aber gehörst du zur lichtscheuen Art, denen Licht nimmer Ruhe lässt. Nun musst du täglich deinen Kopf tiefer in Nacht und Dunst stecken. Und wahrlich, du wähltest die Stunde gut. Denn eben wieder fliegen die Nachtvögel aus. Seine zweiten Gesellen aber, die werden sich seine Gläubigen heißen. Ein lebendiger Schwarm, viel Liebe, viel Torheit, viel unbärtige Verehrung. Halb und halbe verderben alles Ganze. Ich höre und rieche es. Es kam ihre Stunde für Jagd und Umzug, nicht zwar für eine wilde Jagd, sondern für eine zahme, lahme, schnüffelnde Leisetreter- und Leisebeterjagd, für eine Jagd auf seelenvolle Dackmäuser. Alle Herzensmausefallen sind jetzt wieder aufgestellt. Und wo ich einen Vorhang aufhebe, da kommt ein Nachtfalter-Chen herausgestürzt. Die Stunde kam allem lichtscheuen Volke, die Abend- und Feierstunde, wo es nicht feiert. Hockte es da wohl zusammen mit einem anderen Nachtfalter-Chen? Denn überall rieche ich kleine verkrochene Gemeinden. Und wo es Kämmerlein gibt, da gibt es neue Bettbrüder drin und den Dunst von Bettbrüdern. Oder sie sehen lange Abende einer listigen lauernden Kreuzspinne zu, welche den Spinnen selber Klugheit predigt und also lehrt, unter Kreuzen ist gut spinnen. Oder sie sitzen tagsüber mit Angelruten an Sümpfen und glauben sich tief damit. Aber wer dort fischt, wo es keine Fische gibt, den heiße ich noch nicht einmal oberflächlich. Oder sie lernen fromm froh die Harfe schlagen bei einem Liederdichter, der sich gern jungen Weibchen ins Herz hafnen möchte. Denn er wurde der alten Weibchen müde und ihres Lobpreisens. Oder sie lernen gruseln bei einem gelahrten Halbtollen, der in dunklen Zimmern wartet, dass ihm die Geister kommen und der Geist ganz davonläuft. Oder sie horchen einem alten umgetriebenen Schnurr und Knurrpfeifer zu, der trüben Winden die Trübsal der Töne ablernte. Nun pfeift er nach dem Winde und predigt in trüben Tönen Trübsal. Sie sitzen lange Abende beieinander und sprechen. Lasset uns wieder werden wie die Kindlein und lieber Gott sagen. An Mund und Magen verdorben durch die frommen Zuckerbäcker. Und einige von ihnen sind sogar Nachtwächter geworden. Die verstehen jetzt in Hörner zu blasen und nachts umherzugehen und alte Sachen aufzuwecken, die lange schon eingeschlafen sind. 5 Worte von alten Sachen hörte ich gestern nachts an der Gartenmauer. Die kamen von solchen alten betrübten trockenen Nachtwächtern. Für einen Vater sorgt er nicht genug um seine Kinder. Menschenväter tun dies besser. Er ist zu alt. Er sorgt schon gar nicht mehr um seine Kinder. Also antwortete der andere Nachtwächter. Hat er denn Kinder? Niemand kann's beweisen, wenn er's selber nicht beweist. Ich wollte längst, er bewiese es einmal gründlich. Beweisen? Das ist so die Art alter Leute. So geht's uns auch. Also sprachen zueinander die zwei alten Nachtwächter und Lichtscheuchen und tuteten darauf betrübt in ihre Hörner. So geschah's gestern. Nachts an der Gartenmauer. Als ob der ihr etwas bewiesen hätte. Beweisen fällt ihm schwer. Er hält große Stücke darauf, dass man ihm glaubt. Ja, ja, der Glaube macht ihn selig, der Glaube an ihn. Mir aber wand sich das Herz vor Lachen und wollte brechen und wusste nicht, wohin? Und sank ins Zwerchfell. Wahrlich, das wird noch mein Tod sein, dass ich vor Lachen ersticke, wenn ich Esel betrunken sehe und Nachtwächter also an Gott zweifeln höre. Wer darf noch solche alte eingeschlafene lichtscheue Sachen aufwecken? Mit den alten Göttern ging es ja lange schon zu Ende. Und wahrlich, ein gutes fröhliches Götterende hatten sie. Sie dämmerten sich nicht zu Tode. Das lügt man wohl. Vielmehr, sie haben sich selber einmal zu Tode gelacht. Das geschah, als das gottloseste Wort von einem Gotte selber ausging, das Wort, es ist ein Gott, du sollst keinen andern Gott haben neben mir. Ein alter Grimbart von Gott, ein Eifersüchtiger, vergaß sich also. Und alle Götter lachten damals und wackelten auf ihren Stühlen und riefen, ist das nicht eben Göttlichkeit, dass es Götter, aber keinen Gott gibt? Wer Ohren hat, der höre. Ist es denn nicht lange vorbei auch für alle solche Zweifel? Also redete Zarathustra in der Stadt, die er liebte und welche zubenannt ist, die bunte Kuh. Die Heimkehr, o Einsamkeit! Du du meine Heimat Einsamkeit. Zu lange lebte ich wild in wilder Fremde, als dass ich nicht mit Tränen zu dir heimkehrte. Nun drohe mir nur mit dem Finger, wie Mütter drohen. Nun lächle mir zu, wie Mütter lächeln, nun sprich nur. Und wer war das, der wie ein Sturmwind einst von mir davon stürmte? Von hier nämlich hatte er nur noch 2 Tage zu gehen, dass er wieder in seine Höhle käme und zu seinen Tieren. Seine Seele aber frohlockte beständig ob der Nähe seiner Heimkehr. O Zarathustra, alles weiß ich. Und dass du unter den vielen Verlassener warst, du einer, als je bei mir. Ein anderes ist Verlassenheit, ein anderes Einsamkeit. Das lerntest du nun. Und dass du unter Menschen immer wild und fremd sein wirst, wild und fremd auch noch, wenn sie dich lieben. Denn zuerst von allem wollen sie geschont sein. Hier aber bist du bei dir zu Heim und Hause. Hier kannst du alles hinausreden und alle Gründe ausschütten. Nichts schämt sich hier versteckter, verstockter Gefühle. Der scheidend rief. Zu lange saß ich bei der Einsamkeit, da verlernte ich das Schweigen. Das lerntest du nun wohl? Hier kommen alle Dinge liebkosend zu deiner Rede und schmeicheln dir, denn sie wollen auf deinem Rücken reiten. Auf jedem Gleichnis reitest du hier zu jeder Wahrheit. Aufrecht und aufrichtig darfst du hier zu allen Dingen reden. Und wahrlich, wie Lob klingt es ihren Ohren, dass einer mit allen Dingen gerade redet. Ein anderes aber ist Verlassensein. Denn, weißt du noch, o Zarathustra, als damals dein Vogel über dir schrie, als du im Walde standest, unschlüssig, wohin? Als du auf deiner Insel saßest, unter leeren Eimern ein Brunnen Weins, gebend und ausgebend, unter Durstigen schenkend und ausschenkend. Bis du endlich durstig allein unter Trunkenen saßest und nächtlich klagtest, ist Nehmen nicht seliger als Geben? Unkundig, einem Leichnam nahe, als du sprachst, mögen mich meine Tiere führen. Gefährlicher fand ich's unter Menschen, als unter Tieren, das war Verlassenheit. Und weißt du noch, o Zarathustra, als deine stillste Stunde kam und dich von dir selber forttrieb, als sie mit bösem Flüstern sprach, sprich und zerbrich, als sie dir all dein Warten und Schweigen leid machte und deinen demütigen Mut entmutigte. Das war Verlassenheit. O Einsamkeit. Du meine Heimat Einsamkeit. Wie selig und zärtlich redet deine Stimme zu mir. Wir fragen einander nicht, wir klagen einander nicht, wir gehen offen miteinander durch offene Türen. Und stehlen noch seliger als nehmen? Das war Verlassenheit. Und weißt du noch, o Zarathustra? Denn offen ist es bei dir und hell. Und auch die Stunden laufen hier auf leichteren Füßen. Im Dunkeln nämlich trägt man schwerer an der Zeit, als im Lichte. Hier springen mir alles seins Worte und Wortschreine auf. Alles sein will hier Wort werden. Alles werden will hier von mir reden lernen. Da unten aber, da ist alles Reden umsonst. Da ist Vergessen und Vorübergehen die beste Weisheit. Das lernte ich nun. Wer alles bei den Menschen begreifen wollte, der müsste alles angreifen. Ich mag schon ihren Atem nicht einatmen. Ach, dass ich so lange unter ihrem Lärm und üblen Atem lebte. O selige Stille um mich. O reine Gerüche um mich. O wie aus tiefer Brust diese stille reinen Atem. Holt. O wie sie horcht, diese selige Stille. Aber da unten, da redet alles. Da wird alles überhört. Aber dazu habe ich zu reinliche Hände. Man mag seine Weisheit mit Glocken einläuten. Die Krämer auf dem Markte werden sie mit Pfennigen überklingeln. Alles bei ihnen redet, niemand weiß mehr zu verstehen. Alles fällt ins Wasser, nichts fällt mehr in tiefe Brunnen. Alles bei ihnen redet, nichts gerät mehr und kommt zu Ende. Alles gackert, aber wer will noch still auf dem Neste sitzen und Eier brüten? Alles bei ihnen redet, alles wird zeredet. Und was gestern noch zu hart war für die Zeit selber und ihren Zahn, heute hängt es zerschabt und zernagt aus den Mäulern der heutigen. O Menschenwesen, du Wunderliches, du Lärm auf dunklen Gassen, nun liegst du wieder hinter mir, meine größte Gefahr liegt hinter mir. Im Schonen und Mitleiden lag immer meine größte Gefahr. Und alles Menschenwesen will geschont und gelitten sein. Alles bei ihnen redet. Alles wird verraten. Und was einst Geheimnis hieß und Heimlichkeit tiefer Seelen. Heute gehört es den Gassen, Trompetern und andern Schmetterlingen. Verkleidet saß ich unter ihnen, bereit, mich zu verkennen, dass ich sie ertrüge, und gern mir zuredend. Du Narr, du kennst die Menschen nicht. Man verlernt die Menschen, wenn man unter Menschen lebt. Zu viel Vordergrund ist an allen Menschen. Was sollen da weitsichtige, weitsüchtige Augen? Und wenn sie mich verkannten, ich Narr schonte sie darob mehr als mich, gewohnt zur Härte gegen mich und oft. Noch an mir selber mich rächend für diese Schonung. Zerstochen von giftigen Fliegen und ausgehöhlt, dem Steine gleich, von vielen Tropfen Bosheit, so saß ich unter ihnen und redete mir noch zu. Unschuldig ist alles Kleine an seiner Kleinheit. Sonderlich die, welche sich, die Guten, heißen, fand ich als die giftigsten Fliegen. Sie stechen in aller Unschuld. Sie lügen in aller Unschuld. Wie vermöchten sie gegen mich, gerecht zu sein? Wer unter den Guten lebt, den lehrt Mitleid lügen. Mit verhaltenen Wahrheiten, mir Narrenhand und vernarrtem Herzen und reich an kleinen Lügen des Mitleidens, also lebte ich immer unter Menschen. Mitleid macht dumpfe Luft allen freien Seelen. Das war der Lug meines Mitleidens, dass ich bei jedem wusste, dass ich jedem es ansah und anroch, was ihm Geistes genug und was ihm schon Geistes zu viel war. Ihre steifen Weisen. Ich hieß sie weise. Nicht steif. So lernte ich Worte verschlucken. Die Dummheit der Guten nämlich ist unergründlich. Mich selber verbergen und meinen Reichtum. Das lernte ich da unten, denn jeden fand ich noch arm am Geiste. Ihre Totengräber. Ich hieß sie Forscher und Prüfer. So lernte ich Worte vertauschen. Die Totengräber graben sich Krankheiten an. Unter altem Schutte ruhen schlimme Dünste. Mit seligen Nüstern atme ich wieder Berges Freiheit. Erlöst ist endlich meine Nase vom Geruch alles Menschenwesens. Von scharfen Lüften gekitzelt, wie von schäumenden Weinen, niest meine Seele. Niest und jubelt sich zu, Gesundheit. Also sprach Zarathustra. Man soll den Morast nicht aufrühren. Man soll auf Bergen leben. Von den drei Bösen eins im Traum, im letzten Morgentraume stand ich heut auf einem Vorgebirge, jenseits der Welt, hielt eine Waage und wog die Welt. Messbar für den, der Zeit hat, wegbar für einen guten Wilger, erfliegbar für starke Fittiche, erartbar für göttliche Nüsseknacker. Also fand mein Traum die Welt. Mein Traum, ein kühner Segler, halb Schiff, halb Windsbraut. Gleich Schmetterlingen schweigsam, ungeduldig gleich Edelfalken. Wie halte er doch zum Weltwegen heute Geduld und Weile? Sprach ihm heimlich wohl meine Weisheit zu, meine lachende Wache tags Weisheit, welche über alle unendliche Welten spottet? Denn sie spricht, wo Kraft ist, wird auch die Zahlmeisterin, die hat mehr Kraft. Wie sicher schaute mein Traum auf diese endliche Welt. Nicht neugierig, nicht altgierig, nicht fürchtend, nicht bittend, als ob ein voller Apfel sich meiner Hand böte, ein reifer Goldapfel, mit kühl sanfter samtener Haut, so bot sich mir die Welt. Als ob ein Baum mir winke, ein breitästiger, starkwilliger, gekrümmt zur Lehne und noch zum Fußbrett für den Weg müden, so stand die Welt auf meinem Vorgebirge. Als ob zierliche Hände mir einen Schrein entgegentrügen, einen Schrein, offen. Für das Entzücken schamhafter verehrender Augen. Also bot sich mir heute die Welt entgegen. Nicht Rätsel genug, um Menschenliebe davon zu scheuchen, nicht Lösung genug, um Menschenweisheit einzuschläfern. Ein menschlich gutes Ding war mir heut die Welt, der man so Böses nachredet. Wie danke ich es meinem Morgentraum? Dass ich also in der Frühe heut die Welt wog. Als ein menschlich gutes Ding kam er zu mir, dieser Traum und Herzenströster, und dass ich's ihm gleich tue am Tage und sein Bestes ihm nach und ablerne, will ich jetzt die drei bösesten Dinge auf die Waage tun und menschlich gut abwägen. Oh, dass zu früh mir die Morgenröte kam. Die glühte mich wach. Die Eifersüchtige. Eifersüchtig ist sie immer auf meine Morgentraumglut hin. Wer da segnen lehrte, der lehrte auch fluchen. Welches sind in der Welt die drei bestverfluchten Dinge? Diese will ich auf die Waage tun. Wollust, Herrschsucht, Selbstsucht. Diese drei wurden bisher am besten verflucht und am schlimmsten beleu- und belügenmundet. Diese drei will ich menschlich gut abwägen. Wohlauf, hier will ich die Waage halten über gewälztem Meere. Und auch einen Zeugen wähle ich, dass er zusehe. Dich, du Einsiedlerbaum, dich starkduftigen, breitgewölbten, den ich liebe, auf. Welcher Brücke geht zum dereinst das jetzt? Wohlauf, hier ist mein Vorgebirg, und da das Meer. Das wälzt sich zu mir heran, zottelig, schmeichlerisch. Das getreue alte hundertköpfige Hundsungetüm, das ich liebe. Nach welchem Zwange zwingt das Hohe sich zum Niederen? Und was heißt auch das Höchste noch? Hinaufwachsen? Nun steht die Waage gleich und still. Drei schwere Fragen warf ich hinein. Drei schwere Antworten trägt die André-Waagschale. 2 Wollust. Allen bußhändigen Leib verächtern ihr Stachel und Pfahl, und als Welt verflucht bei allen Hinterweltlern. Denn sie höhnt und naht alle Wirr- und Irrlehrer. Wollust. Dem Gesindel das langsame Feuer, auf dem es verbrannt wird. Allem wurmichten Holze, allen stinkenden Lumpen der bereite Brunst- und Brodelofen. Wollust. Für die freien Herzen unschuldig und frei, das Gartenglück der Erde, aller Zukunft Dankes Überschwang an das Jetzt. Wollust. Nur dem Welken ein süßlich Gift, für die Löwenwilligen aber die große Herzstärkung, und der ehrfürchtig geschonte Wein der Weine. Vielem nämlich ist Ehe verheißen und mehr als Ehe, vielem, das fremder sich ist, als Mann und Weib. Und wer begriff es ganz, wie fremd sich Mann und Weib sind? Wollust, doch ich will Zäune um, meine Gedanken haben und auch noch um meine Worte, dass mir nicht in meine Gärten die Schweine und Schwärmer brechen. Herrschsucht, die Glühgeißel der härtesten Herzensharten, die grause Marter, die sich dem Grausamsten selber aufspart, die düstere Flamme lebendiger Scheiterhaufen. Wollust, das große Gleichnis Glück für höheres Glück und höchste Hoffnung. Herrschsucht, das Erdbeben, das alles Morsche und Höhlichte bricht und aufbricht. Die rollende Grohlende strafende Zerbrecherin übertünchter Gräber. Das blitzende Fragezeichen neben vorzeitigen Antworten. Herrschsucht, vor deren Blick der Mensch kriecht und duckt und frönt und niedriger wird als Schlange und Schwein. Bis endlich die große Verachtung aus ihm aufschreit. Herrschsucht, die furchtbare Lehrerin der großen Verachtung, welche Städten und Reichen ins Antlitz predigt. Hinweg mit dir, bis es aus ihnen selber aufschreit, hinweg mit mir. Herrschsucht, die aber lockend auch zu reinen und einsamen und hinauf zu selbstgenugsamen Höhen steigt, glühend gleich einer Liebe, welche purpurne Seligkeiten lockend an Erdenhimmel malt. Herrschsucht, doch wer hieße es Sucht, wenn das Hohe hinab nach Macht gelüstet? Wahrlich, nichts Sieches und Süchtiges ist an solchem Gelüsten und Niedersteigen. Dass die einsame Höhe sich nicht ewig vereinsame und selbst begnüge. Dass der Berg zu Tal komme und die Winde der Höhe zu den Niederungen. O, wer fände den rechten Tauf- und Tugendnamen für solche Sehnsucht? Schenkende Tugend, so nannte das Unnennbare einst Zarathustra. Und damals geschah es auch, und wahrlich, es geschah zum ersten Male, dass sein Wort die Selbstsucht selig pries, die heile, gesunde Selbstsucht, die aus mächtiger Seele quillt, aus mächtiger Seele, zu welcher der hohe Leib gehört, der schöne, sieghafte, erquickliche, um den herum jedwedes Ding Spiegel wird, der geschmeidige überredende Leib, der Tänzer, dessen Gleichnis und Auszug die selbstlustige Seele ist. Herrschsucht, die boshafte Bremse, die den eitelsten Völkern aufgesetzt wird, die Verhöhnerin aller ungewissen Tugend, die auf jedem Rosse und jedem Stolze reitet. solcher Leiber und Seelen Selbstlust heißt sich selber, Tugend. Mit ihren Worten von Gut und Schlecht schirmt sich solche Selbstlust wie mit heiligen Hainen. Mit den Namen ihres Glücks band sie von sich alles Verächtliche. Sie verachtet auch alle wehselige Weisheit. Denn wahrlich, es gibt auch Weisheit, die im Dunklen blüht, eine Nachtschattenweisheit. Als welche immer seufzt. Alles ist eitel. Das scheue Misstrauen gilt ihr gering, und jeder, wer schwüre statt Blicke und Hände will. Auch alle allzu misstrauische Weisheit. Denn solche ist feiger Seelenartikel. Von sich weg band sie alles feige. Sie spricht, schlecht, das ist feige. Verächtlich dünkt ihr der immer Sorgende, Seufzende, Klägliche und wer auch die kleinsten Vorteile aufliest. Verhasst ist ihr gar und ein Ekel, wer nie sich wehren will, wer giftigen Speichel und böse Blicke hinunterschluckt, der allzu geduldige, alles Dulder, allgenügsame. Das nämlich ist die knechtische Artikel. Ob einer vor Göttern und göttlichen Fußtritten knechtisch ist, ob vor Menschen und blöden Menschen Meinungen. Alle Knechtsart speit sie an. Diese selige Selbstsucht. Schlecht, so heißt sie alles. Was geknickt und knickerisch knechtisch ist, unfreie Zwinkeraugen, gedrückte Herzen, und jene falsche nachgebende Art, welche mit breiten feigen Lippen küsst. Und after Weisheit, so heißt sie alles, was Knechte und Greise und müde witzeln. Und sonderlich die ganze schlimme aberwitzige, überwitzige Priesternarrheit. Die Afterweisen aber, alle die Priester, Weltmüden, und wessen Seele von Weibs- und Knechtsart ist. Oh, wie hat ihr Spiel von jeher der Selbstsucht übel mitgespielt. Und das gerade sollte Tugend sein und Tugend heißen, dass man der Selbstsucht übel mitspiele. Und, selbstlos, so wünschten sich selber mit gutem Grunde alle diese Weltmüden, Feiglinge und Kreuzspinnen. Aber denen allen kommt nun der Tag, die Wandlung, das Richtschwert, der große Mittag. Da soll vieles offenbar werden. Und wer das Ich heil und heilig spricht und die Selbstsucht selig, wahrlich, der spricht auch, was er weiß, ein Weissager. Siehe, er kommt, er ist nahe, der große Mittag. Also sprach Zarathustra. Geringer noch gilt ihr der Schnellgefällige, der Hündische, der gleich auf dem Rücken liegt, der Demütige. Und auch Weisheit gibt es, die demütig und hündisch und fromm und schnell gefällig ist. Meine Hand ist eine Narrenhand. Wehe allen Tischen und Wänden. Und was noch Platz hat für Narrenzierat, Narrenschmierat. Mein Fuß ist ein Pferdefuß. Damit trapple und trabe ich über Stock und Stein, Kreuz und Querfeld ein, und bin des Teufels vor Lust bei allem schnellen Laufen. Vom Geist der Schwere eins mein Mundwerk ist des Volks. Zu grob und herzlich rede ich für die Seidenhasen. Und noch fremder klingt mein Wort allen Tintenfischen und Federfüchsen. Von unschuldigen Dingen genährt und von wenigem, bereit und ungeduldig zu fliegen, davon zu fliegen. Das ist nun meine Art. Wie sollte nicht etwas daran von Vogelart sein? Und zumal, dass ich dem Geist der schwere Feind bin, das ist Vogelart. Und wahrlich, Todfeind, Erzfeind, Urfeind. Oh, wohin flog und verflog sich nicht schon meine Feindschaft? Davon könnte ich schon ein Lied singen. Und will es singen, ob ich gleich allein in leerem Hause bin und es meinen eigenen Ohren singen muss. Mein Magen ist wohl eines Adlers Magen, denn er liebt am liebsten Lammfleisch. Gewisslich aber ist er eines Vogels Magen. Andere Sänger gibt es freilich, denen macht das volle Haus erst ihre Kehle weich, ihre Hand gesprächig, ihr Auge ausdrücklich, ihr Herz wach, denen gleiche ich nicht. Zwei, wer die Menschen einst fliegen lehrt, der hat alle Grenzsteine verrückt. Alle Grenzsteine selber werden ihm in die Luft fliegen, die Erde wird er neu taufen, als die leichte. Der Vogelstrauß läuft schneller als das schnellste Pferd, aber auch er steckt noch den Kopf schwer in schwere Erde. Also der Mensch, der noch nicht fliegen kann. Nicht freilich mit der Liebe der Siechen und Süchtigen, denn bei denen stinkt auch die Eigenliebe. Man muss sich selber lieben lernen. Also lehre ich, mit einer heilen und gesunden Liebe, dass man es bei sich selber aushalte und nicht umherschweife. Schwer heißt ihm Erde und Leben. Und so will es der Geist der Schwere. Wer aber leicht werden will und ein Vogel, der muss sich selber lieben. Also lehre ich. Solches Umherschweifen tauft sich Nächstenliebe. Mit diesem Worte ist bisher am besten gelogen und geheuchelt worden. Und sonderlich von solchen, die aller Welt schwer fielen. Und wahrlich, das ist kein Gebot für heute und morgen, sich lieben lernen. Vielmehr ist von allen Künsten diese die feinste, listigste, letzte und geduldsamste. Für seinen Eigener ist nämlich alles eigene gut versteckt. Und von allen Schatzgruben wird die eigene am spätesten ausgegraben. Also schafft es der Geist der Schwere. Fast in der Wiege gibt man uns schon schwere Worte und Werte mit. Gut und böse. So heißt sich diese Mitgift. Um derentwillen vergibt man uns, dass wir leben. Und wir schleppen treulich, was man uns mitgibt, auf harten Schultern und über raue Berge. Und schwitzen wir, so sagt man uns, ja, das Leben ist schwer zu tragen. Aber der Mensch nur ist, sich schwer zu tragen. Das macht, er schleppt zu vieles Fremde auf seinen Schultern. Und dazu lässt man die Kindlein zu sich kommen, dass man ihnen beizeiten wäre, sich selber zu lieben. Also schafft es der Geist der Schwere. Sonderlich der starke, tragsame Mensch, dem Ehrfurcht innewohnt. Zu viele fremde schwere Worte und Werte lädt er auf sich. Nun dünkt das Leben ihm eine Wüste. Und wahrlich, auch manches eigene ist schwer zu tragen, und viel Inwendiges am Menschen ist der Auster gleich, nämlich ekel und schlüpfrig und schwer erfasslich. Also dass eine edle Schale mit edler Zierat fürbitten muss. Dem Kamele gleich kniet er nieder und lässt sich gut aufladen. Viel verborgene Güte und Kraft wird nie erraten. Die köstlichsten Leckerbissen finden keine Schmecker. Die Frauen wissen das, die köstlichsten. Ein wenig fetter, ein wenig magerer, oh wie viel. Schicksal liegt in so wenigem. Der Mensch ist schwer zu entdecken und sich selber noch am schwersten. Oft lügt der Geist über die Seele. Aber auch diese Kunst muss man lernen. Schale haben und schönen Schein und kluge Blindheit. Abermals trügt über manches am Menschen, dass manche Schale gering und traurig und zu sehr Schale ist. Also schafft es der Geist der Schwere. Der aber hat sich selber entdeckt, welcher spricht, das ist mein Gutes und Böses. Damit hat er den Maulwurf und Zwerg stumm gemacht, welcher spricht, allen gut, allen bös. Wahrlich, ich mag auch solche nicht, denen jegliches Ding gut und diese Welt gar die beste heißt. Solche nenne ich die Allgenügsamen. Alles aber kauen und verdauen. Das ist eine rechte Schweineart. Immer ia sagen. Das lernte allein der Esel, und wer seines Geistes ist. Das tiefe Gelb und das heiße Rot, so will es mein Geschmack, der mischt Blut zu allen Farben. Allgenügsamkeit, die alles zu schmecken weiß. Das ist nicht der beste Geschmack. Ich ehre die widerspenstigen wählerischen Zungen und Mägen, welche ich und ja und nein sagen lernten. Wer aber sein Haus weiß tüncht, der verrät mir eine weiß getünchte Seele. In Mumien verliebt die einen, die andern in Gespenster. Und beide gleich Feind allem Fleisch und Blute. Oh, wie gehen beide mir wieder den Geschmack. Denn ich liebe Blut. Und dort will ich nicht wohnen und weilen, wo jedermann spuckt und speit. Das ist nun mein Geschmack. Lieber noch lebte ich unter Dieben und Meineidigen. Niemand trägt Gold im Munde. Widriger aber sind mir noch alle Speichel lecker. Und das widrigste Tier von Mensch, das ich fand, das taufte ich Schmarotzer. Das wollte nicht lieben und doch von Liebe leben. Unselig heiße ich alle, die nur eine Wahl haben, böse Tiere zu werden oder böse Tierbändiger. Bei solchen würde ich mir keine Hütten bauen. Unselig heiße ich auch die, welche immer warten müssen, die gehen mir wieder den Geschmack. Alle die Zöllner und Krämer und Könige und anderen Länder und Ladenhüter. Das ist aber meine Lehre. Wer einst fliegen lernen will, der muss erst stehen und gehen und laufen und klettern und tanzen lernen. Man erfliegt das Fliegen nicht. Mit Strickleitern lernte ich manches. Fenster erklettern, mit hurtigen Beinen klomm ich auf hohe Masten. Auf hohen Masten der Erkenntnis sitzen dünkte mich keine geringe Seligkeit. Gleich kleinen Flammen flackern auf hohen Masten. Ein kleines Licht zwar, aber doch ein großer Trost für verschlagene Schiffer und Schiffbrüchige. Auf vielerlei Weg und Weise kam ich zu meiner Wahrheit. Nicht auf einer Leiter stieg ich zur Höhe, wo mein Auge in meine Ferne schweift. Wahrlich, ich lernte das Warten auch und von Grund aus, aber nur das Warten auf mich. Und über allem lernte ich stehen und gehen und laufen und springen und klettern und tanzen. Ein Versuchen und Fragen war all mein Gehen, und wahrlich, auch Antworten muss man lernen auf solches Fragen. Das aber ist mein Geschmack. Kein guter, kein schlechter, aber mein Geschmack, dessen ich weder Scham noch Hehl mehr habe. Und ungern nur fragte ich stets nach Wegen, das ging mir immer wieder den Geschmack. Lieber fragte und versuchte ich die Wege selber. Das ist nun mein Weg, wo ist der eure? So antwortete ich denen, welche mich nach dem Wege fragten. Den Weg nämlich, den gibt es nicht. Also sprach Zarathustra. Von alten und neuen Tafeln eins hier sitze ich und warte, alte zerbrochene Tafeln um mich und auch neue halb beschriebene Tafeln. Wann kommt meine Stunde? Die Stunde meines Niederganges, Unterganges. Denn noch einmal will ich zu den Menschen gehen. Des warte ich nun, denn erst müssen mir die Zeichen kommen, dass es meine Stunde sei. Nämlich der lachende Löwe mit dem Taubenschwarme. Inzwischen rede ich als einer, der Zeit hat, zu mir selber. Niemand erzählt mir Neues. So erzähle ich mir mich selber. Zwei, als ich zu den Menschen kam, da fand ich sie sitzen auf einem alten Dünkel. Alle dünkten sich lange schon zu wissen, was dem Menschen gut und böse sei. Diese Schläferei störte ich auf, als ich lehrte, was gut und böse ist, das weiß noch niemand. Es sei denn der Schaffende. Das aber ist der, welcher des Menschen Ziel schafft und der Erde ihren Sinn gibt und ihre Zukunft. Dieser erst schafft es, dass etwas gut und böse ist. Eine alte müde Sache dünkte ihnen alles Reden von Tugend. Und wer gut schlafen wollte, der sprach vor Schlafengehen noch von gut und böse. Und ich hieß sie ihre alten Lehrstühle umwerfen, und wo nur jener alte Dünkel gesessen hatte. Ich hieß sie lachen über ihre großen Tugendmeister und Heiligen und Dichter und Welterlöser. Über ihre düsteren Weisen hieß ich sie lachen, und wer je als schwarze Vogelscheuche warnend auf dem Baume des Lebens gesessen hatte. An ihre große Gräberstraße setzte ich mich und selber zu Aas und Geiern, und ich lachte über all ihr Einst und seine mürbe verfallende Herrlichkeit. Wahrlich, gleich Bußpredigern und Narren schrie ich Zorn und Zeter über all ihr Großes und Kleines, dass ihr Bestes sogar klein ist, dass ihr Bösestes sogar klein ist. Also lachte ich, und oft riss sie mich fort und hinauf und hinweg und mitten im Lachen. Da flog ich wohl schaudernd, ein Pfeil, durch sonnentrunkenes Entzücken, hinaus in ferne Zukünfte, die kein Traum noch sah, in heißere Süden, als je sich Bildner träumten. Dorthin, wo Götter tanzend sich aller Kleider schämen. Dass ich nämlich in Gleichnissen rede. Und gleich Dichtern hinke und stammle. Und wahrlich, ich schäme mich, dass ich noch Dichter sein muss. Wo alles werden mich Götter Tanz und Götter Mutwillen dünkte, und die Welt los und ausgelassen und zu sich selber zurückfliehend, als ein ewiges. Sich fliehen und Wiedersuchen vieler Götter, als das Selige sich widersprechen, sich wiederhören, sich wieder zugehören vieler Götter. Wo alle Zeit mich ein seliger Hohn auf Augenblicke dünkte, wo die Notwendigkeit die Freiheit selber war, die selig mit dem Stachel der Freiheit spielte. Wo ich auch meinen alten Teufel und Erzfeind wiederfand, den Geist der Schwere, und alles, was er schuf. Zwang, Satzung, Not und Folge und Zweck und Wille und Gut und Böse. Denn muss nicht da sein, über das getanzt, hinweggetanzt werde? Meine weise Sehnsucht schrie und lachte also aus mir, die auf Bergen geboren ist, eine wilde Weisheit wahrlich. Meine große flügelbrausende Sehnsucht. Drei dort war's auch, wo ich das Wort, Übermensch, vom Wege auflass, und dass der Mensch etwas sei, das überwunden werden müsse, dass der Mensch eine Brücke sei und kein Zweck. Sich selig preisend ob. Seines Mittags und Abends, als Weg zu neuen Morgenröten. Das Zarathustra-Wort vom großen Mittage, und was sonst ich über den Menschen aufhängte, gleich purpurnen zweiten Abendröten. Müssen nicht um der leichten, leichtesten Willen, Maulwürfe und schwere Zwerge da sein? Ich lehrte sie all mein Dichten und Trachten, in eins zu dichten und zusammenzutragen, was Bruchstück ist am Menschen und Rätsel und grauser Zufall, als Dichter, Rätselrater und Erlöser des Zufalls lehrte ich sie an der Zukunft schaffen, und alles, das war, schaffen zu erlösen. Das Vergangene am Menschen zu erlösen und alles, es war, umzuschaffen, bis der Wille spricht, aber so wollte ich es. So werde ich's wollen. Dies hieß ich ihnen Erlösung, dies allein lehrte ich. Sie Erlösung heißen. Wahrlich, auch neue Sterne ließ ich sie sehen samt neuen Nächten. Und über Wolken und Tag und Nacht spannte ich noch das Lachen aus wie ein buntes Gezelt. Denn noch einmal will ich zu den Menschen. Unter ihnen will ich untergehen, sterbend will ich ihnen meine reichste Gabe geben. Der Sonne lernte ich das ab, wenn sie hinabgeht, die überreiche, Gold. Schüttet sie da ins Meer aus unerschöpflichem Reichtume, also, dass der ärmste Fischer noch mit goldenem Ruder rudert. Dies nämlich sah ich einst und wurde der Tränen nicht satt im Zuschauen. Der Sonne gleich will auch Zarathustra untergehen. Nun sitzt er hier und wartet, alte zerbrochene Tafeln um sich und auch neue Tafeln, halb beschriebene. Nun warte ich meiner Erlösung, dass ich zum letzten Male zu ihnen gehe. Vier siehe, hier ist eine neue Tafel. Aber wo sind meine Brüder, die sie mit mir zu Tale und in fleischerne Herzen tragen? Es gibt vielerlei Weg und Weise der Überwindung, da siehe du zu. Aber nur ein Possenreißer denkt, der Mensch kann auch übersprungen werden. Überwinde dich selber noch in deinem Nächsten, und ein Recht, das du dir rauben kannst, sollst du dir nicht geben lassen. Was du tust, das kann dir keiner wieder tun. Also heischt es meine große Liebe zu den Fernsten, schone deinen Nächsten nicht. Der Mensch ist etwas, das überwunden werden muss. Siehe, es gibt keine Vergeltung. Wer sich nicht befehlen kann, der soll gehorchen. Wer vom Pöbel ist, der will umsonst leben. Wir anderen aber, denen das Leben sich gab, wir sinnen immer darüber, was wir am besten dagegen geben. Und wahrlich, dies ist eine vornehme Rede, welche spricht, was uns das Leben verspricht, das wollen wir dem Leben halten. Man soll nicht genießen wollen, wo man nicht zu genießen gibt. Und mancher kann sich befehlen, aber da fehlt noch viel, dass er sich auch gehorche. Fünf also will es die Art edler Seelen. Sie wollen nichts umsonst haben, am wenigsten das Leben. Und man soll nicht genießen wollen. Genuss und Unschuld nämlich sind die schamhaftesten Dinge. Beide wollen nicht gesucht sein. Man soll sie haben. Aber man soll eher noch nach Schuld und Schmerzen suchen. 6. O meine Brüder, wer ein Erstling ist, der wird immer geopfert. Nun aber sind wir Erstlinge. Unser Fleisch ist zart, unser Fell ist nur ein Lammfell. Wie sollten wir nicht alte Götzenpriester reizen? In uns selber wohnt er noch, der alte Götzenpriester, der unser Bestes sich zum Schmause brät. Wir bluten alle an geheimen Opfertischen. Wir brennen und braten alle zu Ehren alter Götzenbilder. Unser Bestes ist noch jung. Das reizt alte Gaumen. Ach, meine Brüder, wie sollten Erstlinge nicht Opfer sein? Aber so will es unsere Art. Und ich liebe die, welche sich nicht bewahren wollen. Die Untergehenden liebe ich mit meiner ganzen Liebe. Denn sie gehen hinüber. 7. Wahrsein. Das können wenige. Und wer es kann, der will es noch nicht. Am wenigsten aber können es die Guten. Sie geben nach, diese Guten. Sie ergeben sich, ihr Herz spricht nach, ihr Grund gehorcht. Wer aber gehorcht, der hört sich selber nicht. Alles, was den Guten böse heißt, muss zusammenkommen, dass eine Wahrheit geboren werde. O meine Brüder, seid ihr auch böse genug zu dieser Wahrheit? Das verwegene Wagen, das lange Misstrauen, das grausame Nein, der Überdruss, das Schneiden ins Lebendige. Wie selten kommt das zusammen? Aus solchem Samen aber wird Wahrheit gezeugt. Neben dem Bösen. Gewissen wuchs bisher alles Wissen. Zerbrecht, zerbrecht mir, ihr Erkennenden, die alten Tafeln. Acht, wenn das Wasser Balken hat, wenn Stege und Geländer über den Fluss springen. Wahrlich, da findet keiner Glauben, der da spricht. Alles ist im Fluss. Sondern selber die Tölpel widersprechen ihm. Balken und Geländer sind doch über dem Flusse. Über dem Flusse ist alles fest. Alle die Werte der Dinge, die Brücken, Begriffe, alles gut und böse. Das ist alles fest. Kommt gar der harte Winter, der Fluss tierbändiger. Dann lernen auch die witzigsten Misstrauen. Und, wahrlich, nicht nur die Tölpel sprechen dann. Sollte nicht alles stille stehen? Im Grunde steht alles stille. Das ist eine rechte Winterlehre, ein gut Ding für unfruchtbare Zeit, ein guter Trost für Winterschläfer und Ofenhocker. Im Grund steht alles still. Dagegen aber predigt der Tauwind. Der Tauwind, ein Stier, der kein pflügender Stier ist, ein wütender Stier, ein Zerstörer, der mit zornigen Hörnern Eis bricht. Eis, aber bricht Stege. O meine Brüder, ist jetzt nicht alles im Flusse? O diese Guten! Gute Menschen reden nie die Wahrheit. Für den Geist ist solchermaßen Gutsein eine Krankheit. Wie? Sagen die Tölpel, alles wäre im Flusse? Sind nicht alle Geländer und Stege ins Wasser gefallen? Wer hielte sich noch an, gut und böse? Wehe uns, heil uns, der Tauwind weht. Also predigt mir, o meine Brüder, durch alle Gassen. 9. Es gibt einen alten Wahn, der heißt gut und böse. Einst glaubte man an Wahrsager und Sterndeuter. Und darum glaubte man, alles ist Schicksal. Du sollst, denn du musst. Dann wieder misstraute man allen Wahrsagern und Sterndeutern. Und darum glaubte man, alles ist Freiheit. Du kannst, denn du willst. O meine Brüder, über Sterne und Zukunft ist bisher nur gewähnt, nicht gewusst worden. Und darum ist über Gut und Böse bisher nur gewähnt, nicht gewusst worden. 10. Du sollst nicht rauben. Du sollst nicht totschlagen. Solche Worte hieß man einst heilig. Vor ihnen beugte man Knie und Köpfe und zog die Schuhe aus. Um Wahrsager und Sterndeuter drehte sich bisher das Rad dieses Wahns. Aber ich frage euch, wo gab es je bessere Räuber und Totschläger in der Welt, als es solche heilige Worte waren? Ist in allem Leben selber nicht rauben und totschlagen? Und dass solche Worte heilig hießen, wurde damit die Wahrheit selber nicht totgeschlagen? O meine Brüder, zerbrecht, zerbrecht mir die alten Tafeln. 11. Dies ist mein Mitleid mit allem Vergangenen, das ich sehe. Es ist preisgegeben. Der Gnade, dem Geiste, dem Wahnsinne jedes Geschlechtes preisgegeben, das kommt und alles, was war, zu seiner Brücke umdeutet. Ein großer Gewaltherr könnte kommen, ein gewitzter Unhold, der mit seiner Gnade und Ungnade alles Vergangene zwänge. Und zwängte, bis es ihm Brücke würde und Vorzeichen und Herold und Hahnenschrei. Oder war es eine Predigt des Todes, das heilig hieß, was allem Leben widersprach und widerriet? Dies aber ist die andere Gefahr und mein anderes Mitleiden, wer vom Pöbel ist, dessen Gedenken geht zurück bis zum Großvater, mit dem Großvater aber hört die Zeit auf. Also ist alles Vergangene preisgegeben, denn es könnte einmal kommen, dass der Pöbel Herr würde und in seichten Gewässern alle Zeit ertränke. Vieler Edlen nämlich bedarf es und vielerlei Edlen, dass es Adel gebe. Oder, wie ich einst im Gleichnis sprach, das eben ist Göttlichkeit, dass es Götter, aber keinen Gott gibt. 12. O meine Brüder, ich weihe und weise euch zu einem neuen Adel. Ihr sollt mir Zeuger und Züchter werden und Seemänner der Zukunft wahrlich, nicht zu einem Adel, den ihr kaufen könntet gleich den Krämern und mit Krämer Golde. Denn wenig Wert hat alles, was seinen Preis hat. Nicht, woher ihr kommt, mache euch fürderhin eure Ehre, sondern wohin ihr geht. Euer Wille und euer Fuß, der über euch selber hinaus will, das mache eure neue Ehre. Wahrlich nicht, dass ihr einem Fürsten gedient habt. Was liegt noch an Fürsten? Oder dem, was steht, zum Bollwerk wurdet, dass es fester stünde. Nicht, dass euer Geschlecht an Höfen höfisch wurde, und ihr lerntet, bunt, einem Flamingo ähnlich, lange Stunden in flachen Teichen stehen. Denn stehen können ist ein Verdienst bei Höflingen. Und alle Höflinge glauben, zur Seligkeit nach dem Tode gehöre, sitzen dürfen. Nicht auch, dass ein Geist, den sie heilig nennen, eure Vorfahren in gelobte Länder führte, die ich nicht lobe. Denn wo der schlimmste aller Bäume wuchs, das Kreuz, an dem Lande ist nichts zu loben. Und wahrlich, wohin dieser Heilige Geist auch seine Ritter führte, immer liefen bei solchen Zügen Ziegen und Gänse und Kreuz und Querköpfe voran. O meine Brüder, nicht zurück soll euer Adel schauen, sondern hinaus. Vertriebene sollt ihr sein aus allen Vater- und Urväterländern. Eurer Kinderland sollt ihr lieben. Diese Liebe sei euer neuer Adel. Das Unentdeckte, im fernsten Meere. Nach ihm heiße ich eure Segel suchen und suchen. An euren Kindern sollt ihr gut machen, dass ihr eurer Väter Kinder seid. Alles Vergangene sollt ihr so erlösen. Diese neue Tafel stelle ich über euch. 13. Wozu leben? Alles ist eitel. Leben, das ist Stroh dreschen. Leben, das ist sich verbrennen und doch nicht warm werden. Solch altertümliches Geschwätz gilt immer noch als Weisheit, dass es aber alt ist und dumpfig riecht, darum wird es besser geehrt. Darum, o meine Brüder, bedarf es eines neuen Adels, der allem Pöbel und allem gewaltherrischen Widersacher ist und auf neue Tafeln neu das Wort schreibt, edel. Auch der Moder adelt. Und wer immer Stroh drischt, wie sollte der auf das Dreschen lästern dürfen? Solchem Narren müsste man doch das Maul verbinden. Solche setzen sich zu Tisch und bringen nichts mit, selbst den Guten. Hunger nicht, und nun lästern sie. Alles ist eitel. Aber gut essen und trinken, o meine Brüder, ist wahrlich keine eitle Kunst. Zerbrecht, zerbrecht mir die Tafeln der Nimmerfrohen. 14. Dem Reinen ist alles rein. So spricht das Volk. Ich aber sage euch, den Schweinen wird alles Schwein. Darum predigen die Schwärmer und Kopfhänger, denen auch das Herz niederhängt. Die Welt selber ist ein kotiges Ungeheuer. Denn diese alle sind unser überlichen Geistes. Sonderlich aber jene, welche nicht Ruhe noch Rast haben, es sei denn, sie sehen die Welt von hinten, die Hinterwäldler. Denen sage ich ins Gesicht, ob es gleich nicht lieblich klingt. Die Welt gleicht darin dem Menschen, dass sie einen Hintern hat, so viel ist wahr. Es gibt in der Welt viel Kot, so viel ist wahr. Aber darum ist die Welt selber noch kein kotiges Ungeheuer. Es ist Weisheit darin, dass vieles in der Welt übel riecht, der Ekel selber schafft Flügel und quellenahnende Kräfte. An dem Besten ist noch etwas zum Ekeln. Und der Beste ist noch etwas, das überwunden werden muss. O meine Brüder, es ist viel Weisheit darin, dass viel Kot in der Welt ist. 15 solche Sprüche hörte ich fromme Hinterwäldler zu ihrem Gewissen reden. Und wahrlich, ohne Arg. Und falsch, ob es schon nichts Falscheres in der Welt gibt, noch Ärgeres. Lass doch die Welt der Welt sein. Hebe da wieder auch nicht einen Finger auf. Lass, wer da wolle, die Leute würgen und stechen und schneiden und schaben. Hebe da wieder auch nicht einen Finger auf. Darob lernen sie noch der Welt absagen. und deine eigene Vernunft, die sollst du selber görgeln und würgen. Denn es ist eine Vernunft von dieser Welt, darob lernst du selber der Welt absagen. Zerbrecht, zerbrecht mir, o meine Brüder, diese alten Tafeln der Frommen. Zersprecht mir die Sprüche der Weltverleumder. 16. Wer viel lernt, der verlernt alles heftige Begehren. Das flüstert man. Heute sich zu auf allen dunklen Gassen. Kinder durften so reden. Die scheuen das Feuer, weil es sie brannte. Es ist viel Kinderei in den alten Büchern der Weisheit. Zerbrecht mir, o meine Brüder. Zerbrecht mir auch diese neue Tafel. Die Weltmüden hängten sie hin und die Prediger des Todes, und auch die Stockmeister. Denn seht, es ist auch eine Predigt zur Knechtschaft, dass sie schlecht lernten und das Beste nicht, und alles zu früh und alles zu geschwind. Dass sie schlecht aßen, daher kam ihnen jener verdorbene Magen, ein verdorbener Magen ist. Nämlich ihr Geist, der rät zum Tode. Denn wahrlich, meine Brüder, der Geist ist ein Magen. Das Leben ist ein Born der Lust. Aber aus wem der verdorbene Magen redet, der Vater der Trübsal, dem sind alle Quellen vergiftet. Weisheit macht müde. Es lohnt sich nichts. Du sollst nicht begehren. Diese neue Tafel fand ich hängen selbst auf offenen Märkten. Erkennen, das ist Lust dem Löwenwilligen. Aber wer müde wurde, der wird selber nur gewollt mit dem Spielen alle Wellen. Und zuletzt fragt noch ihre Müdigkeit, wozu gingen wir jemals Wege? Es ist alles gleich, denen klingt es lieblich zu Ohren, dass gepredigt wird, es verlohnt sich nichts. Ihr sollt nicht wollen, dies aber ist eine Predigt zur Knechtschaft. O meine Brüder, ein frischer Brausewind kommt Zarathustra allen Wegmüden. Viele Nasen wird er noch niesen machen. Auch durch Mauern bläst mein freier Atem, und hinein in Gefängnisse und Eingefangene. Geister, wollen befreit, denn wollen ist schaffen. So lehre ich. Und nur zum Schaffen sollt ihr lernen. Und auch das Lernen sollt ihr erst von mir lernen, das gut lernen. Wer Ohren hat, der höre. 17 Dolten steht der Nachen. Dort hinüber geht es vielleicht ins Große. Nichts. Niemand von euch will in den Todesnachen einsteigen. Wieso wollt ihr dann weltmüde sein? Weltmüde. Und noch nicht einmal Erdentrückte wurdet ihr. Lüstern fand ich euch immer noch nach Erde. Verliebt noch in die eigene Erdmüdigkeit. Nicht umsonst hängt euch die Lippe herab. Ein kleiner Erdenwunsch sitzt noch darauf. Und im Auge, schwimmt da nicht ein Wölkchen unvergessener Erdenlust? Und so ist es immer schwacher Menschenart, sie verlieren sich auf ihren Wegen. Aber wer will in dies, vielleicht, einsteigen? Es gibt auf Erden viel gute Erfindungen, die einen nützlich, die andern angenehm. Der Entwegen ist die Erde zu lieben. Und mancherlei so gut Erfundenes gibt es da, dass es ist wie des Weibes Busen, nützlich zugleich und angenehm. Ihr Weltmüden aber, ihr Erdenfaulen, euch soll man mit Ruten streichen. Mit Ruten streichen soll man euch wieder muntre Beine machen. Und wollt ihr nicht wieder lustig laufen, so sollt ihr dahin fahren. An Unheilbaren soll man nicht Arzt sein wollen. Also lehrt es Zarathustra. So sollt ihr dahin fahren. Aber es gehört mehr Mut dazu, ein Ende zu machen, als einen neuen Vers. Das wissen alle Ärzte und Dichter. Denn seid ihr nicht kranke und verlebte Wichte, deren die Erde müde ist, so seid ihr schlaue Faultiere oder naschhafte verkrochene Lustkatzen. Seht hier diesen Verschmacht enden. Nur eine Spanne weit ist er noch von seinem Ziele, aber vor Müdigkeit hat er sich trotzig hier in den Staub gelegt, dieser Tapfere. Vor Müdigkeit gähnt er Weg und Erde und Ziel und sich selber an. Keinen Schritt will er noch weiter tun, dieser Tapfere. Nun glüht die Sonne auf ihn, und die Hunde lecken nach seinem Schweiße, aber er liegt da in seinem Trotze. Und will lieber verschmachten, eine Spanne weit von seinem Ziele verschmachten. Wahrlich, ihr werdet ihn noch an den Haaren in seinen Himmel ziehen müssen, diesen Helden. Besser noch, ihr lasst ihn liegen, wohin er sich gelegt hat, dass der Schlaf ihm komme, der Tröster, mit kühlendem Rausche Regen. Lasst ihn liegen, bis er von selber wach wird, bis er von selber alle Müdigkeit widerruft und was Müdigkeit aus ihm lehrte. Nur, meine Brüder, dass ihr die Hunde von ihm scheucht, die faulen Schleicher, und all das schwärmende Geschmeiß. All das schwärmende Geschmeiß der Gebildeten, das sich am Schweiße jedes Helden gütlich tut. 19. Ich schließe Kreise um mich und heilige Grenzen. Immer wenigere steigen mit mir auf immer höhere Berge. Ich baue ein Gebirge aus immer heiligeren Bergen. Wohin ihr aber auch mit mir steigen mögt, o meine Brüder, seht zu, dass nicht ein Schmarotzer mit euch steige. Schmarotzer, das ist ein Gewürm, ein kriechendes, geschmiegtes, das fett werden will an euren kranken wunden Winkeln. 18. O meine Brüder, es gibt Tafeln, welche die Ermüdung, und Tafeln, welche die Faulheit schuf. Die Faulige. Ob sie schon gleich reden, so wollen sie doch ungleich gehört sein. Und das ist seine Kunst, dass er steigende Seelen errät, wo sie müde sind. In euren Gram und Unmut, in eure zarte Scham baut er sein ekles Nest. Wo der Starke schwach, der Edle allzu mild ist, dahin in baut er sein ekles Nest. Der Schmarotzer wohnt, wo der große kleine Wundewinkel hat. Was ist die höchste Art alles Seienden und was die geringste? Der Schmarotzer ist die geringste Art. Wer aber höchste Art ist, der ernährt die meisten Schmarotzer. Die umfänglichste Seele, welche am weitesten in sich laufen und irren und schweifen kann. Die notwendigste, welche sich aus Lust in den Zufall stürzt. Die seiende Seele, welche ins Werden taucht. Die Habende, welche ins Wollen und Verlangen will. Die sich selber Fliehende, die sich selber im weitesten Kreise einholt. Die weiseste Seele, welcher die Narrheit am süßesten zuredet. Die sich selber Liebendste, in der alle Dinge ihr Strömen und Widerströmen und Ebbe und Flut haben. O, wie sollte die höchste Seele nicht die schlimmsten Schmarotzer haben? Aber ich sage, was fällt, das soll man auch noch stoßen. Das alles von heute, das fällt, das verfällt. Wer wollte es halten? Aber ich will es noch stoßen. Kennt ihr die Wollust, die Steine in steile Tiefen rollt? Diese Menschen von heute. Seht sie doch, wie sie in meine Tiefe rollen. Ein Vorspiel bin ich besserer Spieler, o meine Brüder. Ein Beispiel, tut nach meinem Beispiele. Und wen ihr nicht fliegen lehrt, den lehrt mir schneller fallen. 21. Ich liebe die Tapferen. Aber es ist nicht genug, hau Degen sein. Man muss auch wissen, hau schau wen. Und oft ist mehr Tapferkeit darin, dass einer an sich hält und vorübergeht, damit er sich dem würdigeren Feinde aufspare. Ihr sollt nur Feinde haben, die zu hassen sind, aber nicht Feinde zum Verachten. Ihr müsst stolz auf euren Feind sein, also lehrte ich schon einmal. Die Seele nämlich, welche die längste Leiter hat und am tiefsten hinunter kann, wie sollten nicht an der die meisten Schmarotzer sitzen? 20. O meine Brüder, bin ich denn grausam? Dem würdigeren Feinde, o meine Freunde, sollt ihr euch aufsparen. Darum müsst ihr an vielem vorübergehen, sonderlich an vielem Gesindel, das euch in die Ohren lärmt von Volk und Völkern. Dreinschauen, dreinhauen, das ist da eins. Darum geht weg in die Wälder und legt euer Schwert schlafen. Geht eure Wege, und lasst Volk und Völker die ihren gehen. Dunkle Wege wahrlich, auf denen auch nicht eine Hoffnung mehr Wetter leuchtet. Mag da der Krämer herrschen, wo alles, was noch glänzt, Krämer Gold ist. Es ist die Zeit der Könige nicht mehr. Was sich heute Volk heißt, verdient keine Könige. Seht doch, wie diese Völker jetzt selber den Krämern gleich tun. Sie lesen sich die kleinsten Vorteile noch aus jedem Kehricht. Sie lauern einander auf, sie lauern einander etwas ab, das heißen sie gute Nachbarschaft. O selige ferne Zeit, wo ein Volk sich sagte, ich will über Völker Herr sein. Denn, meine Brüder, das Beste soll herrschen, das Beste will auch herrschen. Und wo die Lehre anders lautet, da fehlt es am besten. 22 Wenn die Brot umsonst hätten, wehe. Wonach würden die schreien? Ihr Unterhalt, das ist ihre rechte Unterhaltung. Und sie sollen es schwer haben. Raubtiere sind es, in ihrem Arbeiten, da ist auch noch Rauben, in ihrem Verdienen, da ist auch noch Überlisten. Darum sollen sie es schwer haben. Bessere Raubtiere sollen sie also werden, feinere, klügere, menschenähnlichere, der Mensch. Nämlich ist das beste Raubtier. Haltet euer Auge rein von ihrem Für und Wider. Da gibt es viel Recht, viel Unrecht. Wer da zusieht, wird zornig. Und wenn der Mensch noch fliegen lernte, wehe. Wohinauf würde seine Raublust fliegen? 23 So will ich Mann und Weib. Kriegstüchtig den einen, gebärtüchtig das andere, beide aber tanztüchtig mit Kopf und Beinen. Und verloren sei uns der Tag, wo nicht einmal getanzt wurde. Und falsch heiße uns jede Wahrheit, bei der es nicht ein Gelächter gab. 24 Euer Ehe schließen. Seht zu, dass es nicht ein schlechtes schließen sei. Ihr schlosset zu schnell. So folgt daraus Ehebrechen. Und besser noch Ehebrechen als Ehebiegen, Ehelügen. So sprach mir ein Weib. Wohl brach ich die Ehe, aber zuerst brach die Ehe mich. Schlimm Gepaarte fand ich immer als die schlimmsten Rachsüchtigen. Sie lassen es aller Welt entgelten, dass sie nicht mehr einzeln laufen. Allen Tieren hat der Mensch schon ihre Tugenden abgeraubt. Das macht, von allen Tieren hat es der Mensch am schwersten gehabt. Nur noch die Vögel sind über ihm. Gebt uns eine Frist und kleine Ehe, dass wir zu sehen, ob wir zur großen Ehe taugen. Es ist ein großes Ding, immer zu zweien sein. Also rate ich allen Rätlichen. Und was wäre denn meine Liebe zum Übermenschen und zu allem, was kommen soll, wenn ich anders riete und redete? Nicht nur fort euch zu pflanzen, sondern hinauf, dazu, o meine Brüder, helfe euch der Garten der Ehe. 25 Wer über alte Ursprünge weise wurde, siehe, der wird zuletzt nach Quellen der Zukunft suchen und nach neuen Ursprüngen. Deswillen will ich, dass Redliche zueinander reden. Wir lieben uns. Lasst uns zusehen, dass wir uns lieb behalten. Oder soll unser Versprechen ein Versehen sein? O meine Brüder, es ist nicht über lange, da werden neue Völker entspringen und neue Quellen hinab in neue Tiefen rauschen. Das Erdbeben nämlich, das verschüttet viel Brunnen, das schafft viel Verschmachten. Das hebt auch innere Kräfte und Heimlichkeiten ans Licht. Das Erdbeben macht neue Quellen offenbar. Im Erdbeben alter Völker brechen neue Quellen aus. Wer befehlen kann, wer gehorchen muss, das wird da versucht. Ach, mit welch langem Suchen und Raten und Missraten und Lernen und Neuversuchen. Die Menschengesellschaft, die ist ein Versuch, so lehre ich's, ein langes Suchen. Sie sucht aber den Befehlenden. Ein Versuch, o meine Brüder. Und kein Vertrag. Zerbrecht mir solch Wort der Weichherzen und Halb und Halben. 26 O meine Brüder, bei welchen liegt doch die größte Gefahr aller Menschen Zukunft? Und wer da ruft? Siehe hier ein Brunnen für viele Durstige, ein Herz für viele Sehnsüchtige, ein Wille für viele Werkzeuge. Um den sammelt sich ein Volk, das ist viel Versuchende. Als bei denen, die sprechen und im Herzen fühlen. Wir wissen schon, was gut ist und gerecht. Wir haben es auch. Wehe denen, die hier noch suchen. Und was für Schaden auch die Bösen tun mögen. Der Schaden der Guten ist der schädlichste Schaden. Und was für Schaden auch die Weltverleumder tun mögen. Der Schaden der Guten ist der schädlichste Schaden. Ist es nicht bei den Guten und Gerechten? O meine Brüder, den Guten und Gerechten sah einer einmal ins Herz, der da sprach, es sind die Pharisäer. Aber man verstand ihn nicht. Das aber ist die Wahrheit. Die Guten müssen Pharisäer sein, sie haben keine Wahl. Die Guten müssen den Kreuzigen, der sich seine eigene Tugend erfindet. Das ist die Wahrheit. Der zweite aber, der ihr Land entdeckte, Land, Herz und Erdreich der Guten und Gerechten. Das war, der da fragte, wen hassen sie am meisten? Den Schaffenden hassen sie am meisten, den, der Tafeln bricht und alte Werte, den Brecher, den heißen sie Verbrecher. Die Guten nämlich, die können nicht schaffen. Die sind immer der Anfang vom Ende. Sie kreuzigen den, der neue Werte auf neue Tafeln schreibt. Sie opfern sich die Zukunft. Sie kreuzigen alle Menschen Zukunft. Die Guten, die waren immer der Anfang vom Ende. Die Guten und Gerechten selber durften ihn nicht verstehen. Ihr Geist ist eingefangen in ihr gutes Gewissen. Die Dummheit der Guten ist unergründlich klug. 27 O meine Brüder, verstandet ihr auch dies Wort? Und was ich einst sagte vom letzten Menschen. Bei welchen liegt die größte Gefahr aller Menschen Zukunft? Ist es nicht bei den Guten und Gerechten? Zerbrecht, zerbrecht mir die Guten und Gerechten. O meine Brüder, verstandet ihr auch dies Wort? 28 Ihr flieht von mir? Ihr seid erschreckt. Ihr zittert vor diesem Worte? O meine Brüder, als ich euch die Guten zerbrechen hieß und die Tafeln der Guten, da erst schiffte ich den Menschen ein auf seine hohe See. Und nun erst kommt ihm der große Schrecken, das große Um-sich-Sehen, die große Krankheit, der große Ekel, die große Seekrankheit. Falsche Küsten und falsche Sicherheiten lehrten euch die Guten, in Lügen der Guten wart ihr geboren und geborgen. Alles ist in den Grund hinein verlogen und verbogen durch die Guten. Aber wer das Land, Mensch, entdeckte, entdeckte auch das Land, Menschen Zukunft. Nun sollt ihr mir Seefahrer sein, wackere, geduldsame. Aufrecht geht mir beizeiten. O meine Brüder, lernt aufrecht gehen. Das Meer stürmt. Viele wollen an euch sich wieder aufrichten. Wohlan, wohlauf, ihr alten Seemannsherzen. Was Vaterland, dorthin will unser Steuer, wo unser Kinderland ist. Dort hinaus, stürmischer als das Meer, stürmt unsere große Sehnsucht. 29. Warum so? Hart, sprach zum Diamanten einst die Küchenkohle. Sind wir denn nicht nah Verwandte? Warum so weich? Das Meer stürmt. Alles ist im Meere. O meine Brüder, also frage ich euch. Seid ihr denn nicht, meine Brüder? Warum so weich, so weichend und nachgebend? Warum ist so viel Leugnung, Verleugnung in eurem Herzen? So wenig Schicksal in eurem Blicke? Und wollt ihr nicht Schicksale sein und Unerbittliche, wie könntet ihr mit mir siegen? Und wenn eure Härte nicht blitzen und scheiden und zerschneiden will, wie könntet ihr einst mit mir schaffen? Die Schaffenden nämlich sind hart. Und Seligkeit muss es euch dünken, eure Hand auf Jahrtausende zu drücken wie auf Wachs, Seligkeit, auf dem Willen von Jahrtausenden zu schreiben wie auf Erz, härter als Erz, edler als Erz. Diese neue Tafel, o meine Brüder, stelle ich über euch, werdet hart. 30 O du mein Wille, du Wende aller Not, du meine Notwendigkeit, bewahre mich vor allen kleinen Siegen, du Schickung meiner Seele, die ich Schicksal heiße, du in mir, über mir, bewahre und spare mich auf zu einem großen Schicksale. Und deine letzte Größe, mein Wille, spare dir für dein letztes auf, dass du unerbittlich bist in deinem Siege. Ach, wer unterlag nicht seinem Siege? Ach, wessen Auge dunkelte nicht in dieser trunkenen Dämmerung? Ach, wessen Fuß taumelte nicht und verlernte im Siege stehen, dass ich einst bereit und reif sei im großen Mittage, bereit und reif gleich glühendem Erze, blitzschwangerer Wolke und schwellendem Milcheuter. Bereit zu mir selber und zu meinem verborgensten Willen, ein Bogen. Brünstig nach seinem Pfeile, ein Pfeil brünstig nach seinem Sterne. Ein Stern, bereit und reif in seinem Mittage, glühend, durchbohrt. Selig vor vernichtenden Sonnenpfeilen, eine Sonne selber. Und ein unerbittlicher Sonnenwille, zum Vernichten bereit im Siegen. O Wille! Wende aller Not, du meine Notwendigkeit. Spare mich auf zu einem großen Siege. Also sprach Zarathustra. Der Genesende eins eines Morgens, nicht lange nach seiner Rückkehr zur Höhle, sprang Zarathustra von seinem Lager auf wie ein Toller, schrie mit furchtbarer Stimme und gebärdete sich, als ob noch einer auf dem Lager läge, der nicht davon aufstehen wolle, und also tönte Zarathustras Stimme, dass seine Tiere erschreckt hinzukamen, und dass aus allen Höhlen und Schlupfwinkeln, die Zarathustras Höhle benachbart waren, alles Getier davon huschte, fliegend, flatternd, kriechend, springend, wie ihm nur die Art von Fuß und Flügel gegeben war. Zarathustra aber redete diese Worte: Herauf, abgründlicher Gedanke, aus meiner Tiefe. Ich bin dein Hahn und Morgengrauen, verschlafener Wurm. Auf! Auf! Meine Stimme soll dich schon wach krähen. Knüpfe die Fessel deiner Ohren los. Horche! Denn ich will dich hören. Auf! Auf! Hier ist Donners genug, dass auch Gräber horchen lernen. Und wische den Schlaf und alles Blöde, Blinde aus deinen Augen. Höre mich auch mit deinen Augen. Meine Stimme ist ein Heilmittel noch für Blindgeborene. Ganz hart ist allein das Edelste. Und bist du erst wach, sollst du mir ewig wach bleiben. Auf! Auf! Nicht röcheln! Reden sollst du mir? Zarathustra ruft dich, der Gottlose. Ich, Zarathustra, der Fürsprecher des Lebens, der Fürsprecher des Leidens, der Fürsprecher des Kreises, dich rufe. Ich, meinen abgründlichsten Gedanken. Heil mir, du kommst, ich höre dich. Mein Abgrund redet, meine letzte Tiefe habe ich ans Licht gestülpt. Heil mir, heran, gib die Hand, haa, lass, haha, Ekel, Ekel, Ekel wehe mir. Zwei kaum aber hatte Zarathustra diese Worte gesprochen, da stürzte er nieder gleich einem Toten und blieb lange wie ein Toter. Nicht ist das meine Art, Urgroßmütter aus dem Schlafe wecken, dass ich sie heiße, weiter schlafen. Du regst dich, dehnst dich, röchelst. Als er aber wieder zu sich kam, da war er bleich und zitterte und blieb liegen und wollte lange nicht essen noch trinken. Und was er holte und zusammenraubte, das legte er auf Zarathustras Lager. Also dass Zarathustra endlich unter gelben und roten Beeren, Trauben, Rosenäpfeln, wohlriechendem Krautwerke und Pinienzapfen lag. Solches Wesen dauerte an ihm 7 Tage. Seine Tiere verließen ihn aber nicht bei Tag und Nacht, es sei denn, dass der Adler ausflog, Speise zu holen. Zu seinen Füßen aber waren 2 Lämmer gebreitet, welche der Adler mit Mühe ihren Hirten abgeraubt hatte. Endlich, nach 7 Tagen, richtete sich Zarathustra auf seinem Lager auf, nahm einen Rosenapfel in die Hand, roch daran und fand seinen Geruch lieblich. Da glaubten seine Tiere, die Zeit sei gekommen, mit ihm zu reden. O Zarathustra, sagten sie, nun liegst du schon 7 Tage so, mit schweren Augen. Willst du dich nicht endlich wieder auf deine Füße stellen? Tritt hinaus aus deiner Höhle, die Welt wartet dein wie ein Garten. Der Wind spielt mit schweren Wohlgerüchen, die zu dir wollen, und alle Bäche möchten dir nachlaufen. Alle Dinge sehnen sich nach dir, die, weil du 7 Tage allein bliebst, tritt hinaus aus deiner Höhle. Alle Dinge wollen deine Ärzte sein. Kam wohl eine neue Erkenntnis zu dir, eine saure, schwere? Gleich angesäuertem Teige lagst du, deine Seele ging auf und schwoll über alle ihre Ränder. O meine Tiere, antwortete Zarathustra, schwätzt also weiter und lasst mich zuhören. Es erquickt mich so, dass ihr schwätzt, wo geschwätzt wird, da liegt mir schon die Welt wie ein Garten. Wie lieblich ist es, dass Worte und Töne da sind, sind nicht Worte und Töne Regenbogen und Scheinbrücken zwischen ewig Geschiedenem? Zu jeder Seele gehört eine andere Welt. Für jede Seele ist jede andere Seele eine Hinterwelt. Zwischen dem ähnlichsten gerade lügt der Schein am schönsten, denn die kleinste Kluft ist am schwersten zu überbrücken. Für mich, wie gäbe es ein außer mir? Es gibt kein Außen. Aber das vergessen wir bei allen Tönen. Wie lieblich ist es, dass wir vergessen. Sind nicht den Dingen Namen und Töne geschenkt, dass der Mensch sich an den Dingen erquicke? Es ist eine schöne Narretei, das Sprechen. Damit tanzt der Mensch über alle Dinge. Wie lieblich ist alles Reden und alle Lüge der Töne. Mit Tönen tanzt unsere Liebe auf bunten Regenbögen. O Zarathustra, sagten darauf die Tiere, solchen, die denken wie wir, tanzen alle Dinge selber. Das kommt und reicht sich die Hand und lacht und flieht und kommt zurück. Alles geht, alles kommt zurück. Ewig rollt das Rad des Seins. Alles stirbt, alles blüht wieder auf. Ewig läuft das Jahr des Seins. Alles bricht, alles wird neu gefügt. Ewig baut sich das gleiche Haus des Seins. Alles scheidet, alles grüßt sich wieder. Ewig bleibt sich treu der Ring des Seins. Krumm ist der Pfad der Ewigkeit. O ihr Schalks, Narren und Drehorgeln! Antwortete Zarathustra und lächelte wieder, wie gut wisst ihr, was sich in 7 Tagen erfüllen musste, und wie jenes Untier mir in den Schlund kroch und mich würgte. Aber ich biss ihm den Kopf ab und spie ihn weg von mir. In jedem Nu beginnt das Sein, um jedes hier rollt sich die Kugel dort. Die Mitte ist überall, und ihr machtet schon ein Leierlied daraus. Nun aber liege ich da, müde noch von diesen Beißen und Wegspein, krank noch von der eigenen Erlösung. Und ihr schautet dem allen zu? O meine Tiere, seid auch ihr grausam? Habt ihr meinem großen Schmerze zuschauen wollen, wie Menschen tun? Der Mensch nämlich ist das grausamste Tier. Bei Trauerspielen, Stierkämpfen und Kreuzigungen ist es ihm bisher am wohlsten geworden auf Erden. Und als er sich die Hölle erfand, siehe, da war das sein Himmel auf Erden. Der kleine Mensch, sonderlich der Dichter, wie eifrig klagt er das Leben in Worten an. Hört hin, aber überhört mir die Lust nicht, die in allem Anklagen ist. Solche Ankläger des Lebens, die überwindet das Leben mit einem Augenblinzeln. Du liebst mich, sagt die Freche. Warte noch ein wenig, noch habe ich für dich nicht Zeit. Der Mensch ist gegen sich selber das grausamste Tier. Und bei allem, was sich Sünder und Kreuzträger und Büßer heißt, überhört mir die Wollust nicht, die in diesen Klagen und Anklagen ist. Und ich selber, will ich damit des Menschen Ankläger sein? Ach, meine Tiere, das allein lernte ich bisher, dass dem Menschen sein Bösestes nötig ist zu seinem Besten, dass alles Böseste seine beste Kraft ist und der härteste Stein dem höchsten Schaffenden. Und dass der Mensch besser und böser werden muss. Nicht an dies Marterholz war ich geheftet, dass ich weiß. Der Mensch ist böse. Sondern ich schrie, wie noch niemand geschrien hat. Ach, dass sein Bösestes sogar klein ist. Ach, dass sein Bestes sogar klein ist. Der große Überdruss am Menschen, der würgte mich und war mir in den Schlund gekrochen. Und was der Wahrsager wahrsagte, alles ist gleich. Es lohnt sich nichts, Wissen wirkt. Eine lange Dämmerung hinkte vor mir her, eine todesmüde, todestrunkene Traurigkeit, welche mit gähnendem Munde redete. Wenn der große Mensch schreit, flugs läuft der Kleine hinzu, und die Zunge hängt ihm aus dem Halse vor Lüsternheit. Er aber heißt es sein, Mitleiden. Ewig kehrt er wieder, der Mensch, desto müde bist, der kleine Mensch. So gähnte meine Traurigkeit und schleppte den Fuß und konnte nicht einschlafen. Mein Seufzen saß auf allen Menschengräbern und konnte nicht mehr aufstehen. Mein Seufzen und Fragen unkte und würgte und nagte und klagte bei Tag und Nacht. Ach, der Mensch kehrt ewig wieder. Der kleine Mensch kehrt ewig wieder. Nackt hatte ich einst beide gesehen, den größten Menschen und den kleinsten Menschen. Allzu ähnlich einander. Allzu menschlich auch den Größten noch. Allzu klein der Größte, das war mein Überdruss am Menschen. Und ewige Wiederkunft auch des Kleinsten, das war mein Überdruss an allem Dasein. Ach, Ekel, 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 also sprach Zarathustra und seufzte und schauderte, denn er erinnerte sich seiner Krankheit. Zur Höhle wandelte sich mir die Menschenerde, ihre Brust sank hinein, alles Lebendige ward mir Menschenmoder und Knochen und morsche Vergangenheit. Da ließen ihn aber seine Tiere nicht weiterreden. Sprich nicht weiter, du Genesender. So antworteten ihm seine Tiere, sondern geh hinaus, wo die Welt auf dich wartet gleich einem Garten. Geh hinaus zu den Rosen und Bienen und Taubenschwärmen. Sonderlich aber zu den Singevögeln, dass du ihnen das Singen ablernst. Singen nämlich ist für Genesende. Der Gesunde mag reden. Wie gut ihr wisst, welchen Trost ich mir selber in 7 Tagen erfand. Dass ich wieder singen müsse, den Trost erfand ich mir und diese Genesung. Wollt ihr auch daraus gleich wieder ein Leierlied machen? Sprich nicht weiter, antworteten ihm abermals seine Tiere. Lieber noch, du Genesender, mache dir erst eine Leier zurecht, eine neue Leier. Denn siehe doch, o Zarathustra, zu deinen neuen Liedern bedarf es neuer Leiern. Singe und brause über, o Zarathustra, heile mit neuen Liedern deine Seele. Dass du dein großes Schicksal tragest, das noch keines Menschen Schicksal war. Denn deine Tiere wissen es wohl, o Zarathustra, wer du bist und werden musst. Siehe, du bist der Lehrer der ewigen Wiederkunft, das ist nun dein Schicksal. Dass du als der Erste diese Lehre lehren musst, wie sollte dies große Schicksal nicht auch deine größte Gefahr und Krankheit sein? Siehe, wir wissen, was du lehrst, dass alle Dinge ewig wiederkehren und wir selber mit, und dass wir schon ewige Male da gewesen sind, und alle Dinge mit uns. Du lehrst, dass es ein großes Jahr des Werdens gibt, ein Ungeheuer von großem Jahre. Das muss sich, einer Sandtour gleich, immer wieder von neuem umdrehen, damit es von neuem ablaufe und auslaufe, so. Dass alle diese Jahre sich selber gleich sind, im Größten und auch im Kleinsten, so dass wir selber in jedem großen Jahre uns selber gleich sind, im Größten und auch im Kleinsten. Und wenn du jetzt sterben wolltest, o Zarathustra, siehe, wir wissen auch, wie du da zu dir sprechen würdest. Aber deine Tiere bitten dich, dass du noch nicht sterbest. Du würdest sprechen und ohne zittern, vielmehr aufatmen vor Seligkeit. Denn eine große Schwere und Schwüle wäre von dir genommen, du Geduldigster. Nun sterbe und schwinde ich, würdest du sprechen, und im Nu bin ich ein nichts. Und wenn auch der Gesunde Lieder will, will er andere Lieder doch als der Genesende. O ihr Schalksnarren und Drehorgeln, so schweigt doch, antwortete Zarathustra und lächelte über seine Tiere. Die Seelen sind so sterblich wie die Leiber. Ich komme wieder, mit dieser Sonne, mit dieser Erde, mit diesem Adler, mit dieser Schlange. Nicht zu einem neuen Leben oder besseren Leben oder ähnlichen Leben. Ich komme ewig wieder zu diesem gleichen und selbigen Leben, im Größten und auch im Kleinsten, dass ich wieder aller Dinge ewige Wiederkunft lehre, dass ich wieder das Wort spreche vom großen Erden- und Menschenmittage, dass ich wieder den Menschen den Übermenschen künde. Aber der Knoten von Ursachen kehrt wieder, in den ich verschlungen bin, der wird mich wieder schaffen. Ich selber gehöre zu den Ursachen der ewigen Wiederkunft. Also, endet Zarathustras Untergang. Als die Tiere diese Worte gesprochen hatten, schwiegen sie und warteten, dass Zarathustra etwas zu ihnen sagen werde. Aber Zarathustra hörte nicht, dass sie schwiegen. Ich sprach mein Wort, ich zerbreche an meinem Wort, so will es mein ewiges Los, als Verkündiger gehe ich zugrunde. Die Stunde kam nun, dass der Untergehende sich selber segnet. Vielmehr lag er still, mit geschlossenen Augen, einem Schlafenden ähnlich, ob er schon nicht schlief. Denn er unterredete sich eben mit seiner Seele. Die Schlange aber und der Adler, als sie ihn solchermaßen schweigsam fanden, ehrten die große Stille um ihn und machten sich behutsam davon. Von der großen Sehnsucht, o meine Seele, ich lehrte dich heute sagen wie einst und ehemals und über alles hier und da und dort deinen Reigen hinweg tanzen. O meine Seele, ich erlöste dich von allen Winkeln. Ich kehrte Staub, Spinnen und Zwielicht von dir ab. O meine Seele, ich wusch die kleine Scham und die Winkeltugend von dir ab und überredete dich, nackt vor den Augen der Sonne zu stehen. Mit dem Sturme, welcher Geist heißt, blies ich über deine wogende See. Alle Wolken blies ich davon. Ich erwürgte selbst die Würgerin, die Sünde heißt. O meine Seele, ich gab dir das Recht, Nein zu sagen wie der Sturm, und Ja zu sagen, wie offener Himmel Ja sagt. Still wie Licht stehst du und gehst du nun durch verneinende Stürme. O meine Seele, ich gab dir die Freiheit zurück über Erschaffnis und Unerschaffnes. Und wer kennt, wie du sie kennst, die Wollust des Zukünftigen? O meine Seele, ich lehrte dich das Verachten, das nicht wie ein Wurmfraß kommt, das Große, das Liebende verachten, welches am meisten liebt, wo es am meisten verachtet. O meine Seele, ich lehrte dich so überreden, dass du zu dir die Gründe selber überredest, der Sonne gleich, die das Meer noch zu ihrer Höhe überredet. O meine Seele, ich nahm von dir alles Gehorchen, Kniebeugen und Hersagen. Ich gab dir selber den Namen, Wende der Not und Schicksal. O meine Seele, ich gab dir neue Namen und bunte Spielwerke. Ich hieß dich Schicksal und Umfang der Umfänge und Nabelschnur der Zeit und Azurne Glocke. O meine Seele, deinem Erdreich gab ich alle Weisheit zu trinken, alle neuen Weine und auch alle unvordenklich alten starken Weine der Weisheit. O meine Seele, überreich und schwer stehst du nun da, ein Weinstock mit schwellenden Eutern und gedrängten braunen Goldweintrauben. Gedrängt und gedrückt von deinem Glücke, wartend vor. Überflusse und schamhaft noch ob deines Wartens. O meine Seele, jede Sonne goss ich auf dich und jede Nacht und jedes Schweigen und jede Sehnsucht. Da wuchsest du mir auf wie ein Weinstock. O meine Seele, es gibt nun nirgends eine Seele, die liebender wäre und umfangender und umfänglicher. Wo wäre Zukunft und Vergangenes näher beisammen als bei dir? O meine Seele, ich gab dir alles, und alle meine Hände sind an dich leer geworden, und nun? Nun sagst du mir lächelnd und voll Schwermut, wer von uns hat zu danken? Ist nehme nicht, Erbarmen. O meine Seele, ich verstehe das Lächeln deiner Schwermut. Dein Überreichtum selber streckt nun sehnende Hände aus. Deine Fülle blickt über brausende Meere hin und sucht und wartet. Die Sehnsucht der Überfülle blickt aus deinem lächelnden Augen Himmel. Und wahrlich, o meine Seele, wer sehe dein Lächeln und schmölze nicht vor Tränen? Hat der Geber nicht zu danken, dass der Nehmende nahm? Ist Schenken nicht eine Notdurft? Die Engel selber schmelzen vor Tränen ob der Übergüte deines Lächelns. Deine Güte und Übergüte ist es, die nicht klagen und weinen will. Und doch sehnt sich, o meine Seele, dein Lächeln nach Tränen und dein zitternder Mund nach Schluchzen. Und alles Klagen nicht ein Anklagen? Also redest du zu dir selber, und darum willst du, o meine Seele, lieber lächeln, als dein Leid ausschütten. In stürzende Tränen ausschütten all dein Leid über. Deine Fülle und über all die Drängnis des Weinstocks nach Winzer und Winzermesser. Aber willst du nicht weinen, nicht ausweinen deine purpurne Schwermut, so wirst du singen müssen, o meine Seele. Siehe, ich lächle selber, der ich dir solches vorhersage. Singen, mit brausendem Gesange, bis alle Meere still werden, dass sie deiner Sehnsucht zuhorchen, bis über stille sehnsüchtige Meere der Nachen schwebt, das güldene Wunder, um dessen Gold alle guten schlimmen wunderlichen Dinge hüpfen. Auch vieles große und kleine Getier und alles, was leichte wunderliche Füße hat, dass es auf veilchenblauen Pfaden laufen kann, hin zu dem güldenen Wunder, dem freiwilligen Nachen und zu seinem Herrn. Das aber ist der Winzer, der mit Diamanten im Winzermesser wartet, dein großer Löser. O meine Seele, der Namenlose dem zukünftige Gesänge erst Namen finden. Und wahrlich, schon duftet dein Atem nach zukünftigen Gesängen, schon glühst du und träumst, schon trinkst du durstig an. Allen tiefen klingenden Trostbrunnen, Schon ruht deine Schwermut in der Seligkeit zukünftiger Gesänge. O meine Seele! Nun gab ich dir alles und auch mein Letztes. Und alle meine Hände sind an dich. Leer geworden. Dass ich dich singen hieß, siehe, das war mein Letztes. Dass ich dich singen hieß, sprich nun, sprich. Wer von uns hat jetzt, zu danken? Das andere Tanzlied 1. In dein Auge schaute ich jüngst, o Leben. Gold sah ich in deinem Nachtauge blinken. Mein Herz stand still vor dieser Wollust. Einen goldenen Kahn sah ich blinken auf. Nächtigen Gewässern, einen sinkenden, trinkenden, wieder winkenden goldenen Schaukelkahn. Nach meinem Fuße, dem Tanzwütigen, warfst du einen Blick, einen lachenden, fragenden, schmelzenden. Schaukelblick, zweimal nur regtest du deine Klapper mit kleinen Händen, da schaukelte schon mein Fuß vor Tanzwut. Meine Fersen bäumten sich, meine Zehen horchten, dich zu verstehen. Trägt doch der Tänzer sein Ohr in seinen Zehen. Zu dir hin sprang ich, da flohst du zurück vor meinem Sprunge und gegen mich. Züngelte deines fliehenden, fliegenden Haars Zunge. Von dir weg sprang ich und von deinen Schlangen. Da standst du schon, halb gewandt, das Auge voll Verlangen. Mit krummen Blicken lehrst du mich krumme Bahnen. Auf krummen Bahnen lernt mein Fuß Tücken. Ich fürchte dich nahe. Ich liebe dich ferne. Deine Flucht lockt mich, dein Suchen stockt mich, ich leide. Aber was litt ich um dich nicht gerne? Deren Kälte zündet, deren Hass verführt, deren Flucht bindet, deren Spott rührt. Wer hasste dich nicht, dich große Binterin, Umwinderin, Versucherin? Sucherin, Finderin. Wer liebte dich nicht, dich unschuldige, ungeduldige, windseilige, kindsäugige Sünderin? Wohin ziehst du mich jetzt, du Ausbund und Unband? Ist alles Weinen nicht ein Klagen? Besser aber noch, singe mir, singe, o meine Seele. Und mich lass danken. Also sprach Zarathustra. Und jetzt fliehst du mich wieder, du süßer Wildfang und Undank. Ich tanze dir nach, ich folge dir auch auf geringer Spur. Wo bist du? Gib mir die Hand, oder einen Finger nur. Hier sind Höhlen und Dickichte. Wir werden uns verirren, halt. Steh still, siehst du nicht Eulen und Fledermäuse schwirren? Du fletschest mich lieblich an mit weißen Zähnlein, deine bösen Augen springen gegen mich aus lockichtem Mähnlein. Das ist ein Tanz über Stock und Stein. Ich bin der Jäger, willst du mein Hund oder meine Gemse sein? Jetzt neben mir, und geschwind, du boshafte Springerin. Jetzt hinauf, und hinüber, wehe, da fiel ich selber im Springen hin. O sieh mich liegen, du Übermut, und um Gnade flehen. Gerne möchte ich mit dir lieblichere Pfade gehen. Der Liebe Pfade durch stille bunte Büsche. Oder dort den See entlang, da schwimmen und tanzen Goldfische. Du bist jetzt müde? Du Eule, du Fledermaus, du willst mich äffen? Wo sind wir? Von den Hunden lerntest du dies Heulen und Kläffen. Ich trage dich hin, lass nur die Arme sinken. Und hast du Durst? Ich hätte wohl etwas, aber dein Mund will es nicht trinken. O diese verfluchte flinke gelenke Schlange und Schlupfhexe. Wo bist du hin? Aber im Gesicht fühle ich von deiner Hand zwei Tupfen und rote Kleckse. Ich bin es wahrlich müde, immer dein scharfichter Schäfer zu sein. Du Hexe, habe ich dir bisher gesungen, nun sollst du mir schreien. Nach dem Takt meiner Peitsche sollst du mir tanzen und schreien. Ich vergaß doch die Peitsche nicht? Nein. Zwei Dolten antwortete mir das Leben also und hielt sich dabei die zierlichen Ohren zu. O Zarathustra! Klatsche doch nicht so fürchterlich mit deiner Peitsche. Du weißt es ja, Lärm mordet. Gedanken, und eben kommen mir so zärtliche Gedanken. Jenseits von Gut und Böse fanden wir unser Eiland und unsere grüne Wiese, wir zwei allein. Darum müssen wir schon einander gut sein. Und lieben wir uns auch nicht von Grund aus, muss man sich denn Gram sein, wenn man sich nicht von Grund aus liebt? Da drüben sind Schafe und Abendröten. Ist es nicht schön, zu schlafen, wenn Schäfer flöten? Du bist so arg müde? Wir sind beide zwei rechte Tu-nicht-Gute und Tu-nicht-Böse. Ah, diese tolle alte Närrin von Weisheit. Wenn dir deine Weisheit einmal davon liefe, ach, da liefe dir schnell auch meine Liebe noch davon. Darauf blickte das Leben nachdenklich hinter sich und um sich und sagte leise, O Zarathustra, du bist mir nicht treu genug. Du liebst mich lange nicht so sehr, wie du redest. Ich weiß, du denkst daran, dass du mich bald verlassen willst. Es gibt eine alte schwere Brummglocke. Die brummt nachts bis zu deiner Höhle hinauf. Hörst du diese Glocke mitternachts die Stunde schlagen? So denkst du zwischen 1 und 12 daran. Du denkst daran, O Zarathustra. Ich weiß es, dass du mich bald verlassen willst. Ja, antwortete ich zögernd. Aber du weißt es auch. Und ich sagte ihr etwas ins Ohr, mitten hinein zwischen ihre verwirrten gelben törichten Haarzotteln. Und dass ich dir gut bin und oft zu gut, das weißt du. Und der Grund ist, dass ich auf deine Weisheit eifersüchtig bin. Du weißt das, O Zarathustra? Das weiß niemand. Und wir sahen uns an und blickten auf die grüne Wiese, über welche eben der kühle Abend lief, und weinten miteinander. Damals aber war mir das Leben lieber, als je alle meine Weisheit. Also sprach Zarathustra. 3.1. O Mensch, gib Acht. 2. Was spricht die tiefe Mitternacht? 7. Tief ist ihr Weh. 8. Lust. Tiefer noch als Herzeleid. 9. Weh spricht, vergeh. 10. Doch alle Lust will Ewigkeit. 11. Will Tiefe, tiefe Ewigkeit. 12. Die 7 Siegel. Oder das Ja- und Amen-Lied. 1. Wenn ich ein Wahrsager bin und voll jenes wahrsagerischen Geistes, der auf hohem Joche zwischen 2 Meeren wandelt, zwischen Vergangenem und Zukünftigem als Schwere Wolke wandelt, schwüle Niederungen Feind und allem, was müde ist und nicht sterben noch leben kann. Zum Blitze bereit im dunklen Busen und zum erlösenden Lichtstrahle, schwanger von Blitzen, die ja, sagen, ja, lachen, zu wahrsagerischen Blitzstrahlen. Selig aber ist der also Schwangere. Und wahrlich, lange muss als schweres Wetter am Berge hängen, wer einst das Licht der Zukunft zünden soll. Oh, wie sollte ich nicht nach der Ewigkeit brünstig sein und nach dem hochzeitlichen Ring der Ringe, dem Ring der Wiederkunft. Nie noch fand ich das Weib, von dem ich Kinder mochte, es sei denn dieses Weib, das ich liebe. Denn ich liebe dich, o Ewigkeit. Denn ich liebe dich, o Ewigkeit. 2. Wenn mein Zorn je Gräber brach, Grenzsteine rückte und alte Tafeln zerbrochen in steile Tiefen rollte. Wenn mein Hohn je vermoderte Worte zerblies, und ich wie ein Besen kam den Kreuzspinnen und als Fegewind alten verdumpften Grabkammern. Wenn ich je frohlockend saß, wo alte Götter begraben liegen. Weltsegnend, weltliebend neben den Denkmalen alter Weltverleumder. Denn selbst Kirchen und Gottesgräber liebe ich, wenn der Himmel erst reinen Auges durch ihre zerbrochenen Decken blickt, gern. Sitze ich gleich Gras und rote Mohne auf zerbrochenen Kirchen. Oh, wie sollte ich nicht nach der Ewigkeit brünstig sein und nach dem hochzeitlichen Ring der Ringe, dem Ring der Wiederkunft. Nie noch fand ich das Weib, von dem ich Kinder mochte. Es sei denn dieses Weib, das ich liebe. Denn ich liebe dich, o Ewigkeit. Denn ich liebe dich, o Ewigkeit. 3. Wenn je ein Hauch zu mir kam vom schöpferischen Hauche und von jener himmlischen Not, die noch Zufälle zwingt, Sternenreigen zu tanzen. Wenn ich je mit dem Lachen des schöpferischen Blitzes lachte, den der lange Donner der Tat grollend, aber gehorsam nachfolgt. Wenn ich je am Göttertisch der Erde mit Göttern Würfel spielte, dass die Erde bebte und brach und Feuerflüsse heraufschnob. Denn ein Göttertisch ist die Erde, und zitternd von schöpferischen neuen Worten und Götterwürfen. Oh, wie sollte ich nicht nach der Ewigkeit brünstig sein und nach dem hochzeitlichen Ring der Ringe, dem Ring der Wiederkunft. Nie noch fand ich das Weib, von dem ich Kinder mochte. Es sei denn dieses Weib, das ich liebe. denn ich liebe dich, o Ewigkeit. Denn ich liebe dich, o Ewigkeit. 4. Wenn ich je vollen Zuges trank aus jenem schäumenden Würz- und Mischkruge, in dem alle Dinge gut gemischt sind. Wenn meine Hand je Fernstes zum Nächsten goss und Feuer zu Geist und Lust zu Leid und Schlimmstes zum Gütigsten, wenn ich selber ein Korn bin von jenem erlösenden Salze, welches macht, dass alle Dinge im Mischkruge gut sich mischen. Denn es gibt ein Salz, das Gutes mit Bösem bindet. Und auch das Böseste ist zum Würzen würdig und zum Letzten überschäumen. O, wie sollte ich nicht nach der Ewigkeit brünstig sein und nach dem hochzeitlichen Ring der Ringe, dem Ring der Wiederkunft? Nie noch fand ich das Weib, von dem ich Kinder mochte. Es sei denn dieses Weib, das ich liebe. Denn ich liebe dich, o Ewigkeit. Denn ich liebe dich, o Ewigkeit. 5. Wenn ich dem Meere hold bin und allem, was Meeresart ist, und am holdesten noch, wenn es mir zornig widerspricht. Wenn jene suchende Lust in mir ist, die nach Unentdecktem die Segel treibt, wenn eine Seefahrerlust in meiner Lust ist, wenn je mein Frohlocken rief, die Küste schwand. Nun fiel mir die letzte Kette ab, das Grenzenlose braust um mich, weit hinaus glänzt mir Raum und Zeit, wohlan. Wohlauf, altes Herz! O wie! Sollte ich nicht nach der Ewigkeit brünstig sein und nach dem hochzeitlichen Ring der Ringe, dem Ring der Wiederkunft? Nie noch fand ich das Weib, von dem ich Kinder mochte. Es sei denn dieses Weib, das ich liebe. Denn ich liebe dich, o Ewigkeit. Denn ich liebe dich, o Ewigkeit. 6. Wenn meine Tugend eines Tänzers Tugend ist, und ich oft mit beiden Füßen in goldsmaragdenes Entzücken sprang. Wenn meine Bosheit eine lachende Bosheit ist, heimisch unter Rosen hängen und Lilien hecken. Im Lachen nämlich ist alles böse beieinander, aber heilig und losgesprochen durch seine eigene Seligkeit. Und wenn das mein A und O ist, das alles Schwere leicht, aller Leibtänzer, aller Geistvogel werde. Und wahrlich, das ist mein A und O. O, wie sollte ich nicht nach der Ewigkeit brünstig sein und nach dem hochzeitlichen Ring der Ringe, dem Ring der Wiederkunft? Nie noch fand ich das Weib, von dem ich Kinder mochte. Es sei denn dieses Weib, das ich liebe. Denn ich liebe dich, o Ewigkeit. Denn ich liebe dich, o Ewigkeit. 7. Wenn ich je stille Himmel über mir ausspannte und mit eigenen Flügeln in eigene Himmel flog. Wenn ich spielend in tiefen Lichtfernen schwamm, und meiner Freiheit Vogelweisheit kam. So aber spricht Vogelweisheit. Siehe, es gibt kein Oben, kein Unten. Wirf dich umher, hinaus, zurück, du. Leichter, singe, sprich nicht mehr. Sind alle Worte nicht für die Schweren gemacht? 3. Ich schlief, 4. Aus tiefem Traum bin ich erwacht. 5. Die Welt ist tief, 6. Und tiefer als der Tag gedacht. Lügen dem Leichten nicht alle Worte. Singe, sprich nicht mehr. O, wie sollte ich nicht nach der Ewigkeit brünstig sein und nach dem hochzeitlichen Ring der Ringe, dem Ring der Wiederkunft? Nie noch fand ich das Weib, von dem ich Kinder mochte. Es sei denn dieses Weib, das ich liebe. Denn ich liebe dich, o Ewigkeit. Denn ich liebe dich, o Ewigkeit. 4. und letzter Teil. Wehe allen Liebenden, die nicht noch eine Höhe haben, welche über ihrem Mitleiden ist. Also sprach der Teufel einst zu mir. Auch Gott hat seine Hölle. Das ist seine Liebe zu den Menschen. Und jüngst hörte ich ihn dies Wort sagen. Gott ist tot. An seinem Mitleiden mit den Menschen ist Gott gestorben. Also sprach Zarathustra, es. Also sprach Zarathustra, ach, wo in der Welt geschahen größere Torheiten, als bei den Mitleidigen? Und was in der Welt stiftete mehr Leid, als die Torheiten der Mitleidigen? Eines Tages, als er auf einem Steine vor seiner Höhle saß und still hinausschaute, man schaut aber dort auf das Meer hinaus, und hinweg über gewundene Abgründe, da gingen seine Tiere nachdenklich um ihn herum und stellten sich endlich vor ihn hin. O Zarathustra, sagten sie, schaust du wohl aus nach deinem Glücke? Was liegt am Glücke? antwortete er. Ich trachte lange nicht mehr nach Glücke. Ich trachte nach meinem Werke. O Zarathustra, redeten die Tiere abermals, das sagst du als einer, der des Guten übergenug hat. Ihr Schalksnarren, antwortete Zarathustra und lächelte, wie gut wähltet ihr das Gleichnis. Aber ihr wisst auch, dass mein